Guten Abend und herzlich willkommen bei uns im Kepler-Salon. Ich freue mich, dass Sie alle gekommen sind, um heute über ein sehr spannendes Thema umzuhören und auch dann darüber zu diskutieren. Wir beschäftigen uns mit dem Hass im Netz oder der digitalen Zwietracht, wie es jetzt da oben steht. Und als Gast heute begrüße ich Ingrid Brodnik, die ich Ihnen dann auch noch näher vorstellen möchte. Vorweg ein paar organisatorische Infos, die allen jenen, die ja öfter hier zu Gast sind, schon bekannt sind. Dennoch möchte ich es gerne wiederholen. Vorneweg der Dank an unsere Sponsoren, die es möglich machen, dass der Kepler-Salon bei freiem Eintritt stattfindet. Das ist die Stadt Linz, das Land Oberösterreich und das ist der Verein der Freunde des Kepler-Salons, die den Kepler-Salon unterstützen. Und da auch die Einladung, sich das mal anzuschauen. Da kann man Mitglied werden und mit einem sehr günstigen Jahresbeitrag unterstützt man das, dass es auch diesen Kepler-Salon weiterhin geben wird und in dieser Qualität geben wird. Um das geht's ja auch. Die Bar ist geöffnet. Bitte gehen Sie jederzeit und holen Sie sich, versorgen Sie sich mit Getränken. Es ist ausreichend vorhanden. Ja, und wie immer der Hinweis, es gibt ja jetzt eine halbe Stunde den Beitrag von der Frau Brodnik und dann wieder die Gelegenheit, Fragen zu stellen, mitzudiskutieren. Da bitte ich Sie um ein kurzes Zeichen mit der Hand. Ich schaue dann, dass ich Sie der Reihe nach dran nehme und Sie bekommen von meiner Kollegin ein Mikrofon. Ich würde Sie bitten, das nehmen und reinsprechen, weil ja alle Veranstaltungen des Kepler-Salon aufgezeichnet werden und das ist ein bisschen schwierig zum Nachhören, wenn man die Fragen nie hat und immer nur die Antworten. Darum bitte ich darum. Ja, dann zur Ingrid Brodnik. Schön, dass Sie heute da sind.
Ja, freut mich.
Sie ist Medienredakteurin im Profil und Autorin, beschäftigt sich mit dem Thema Netzpolitik, digitalen Wandel und sie hat aktuell ein Buch geschrieben. Das ist auch das Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen. Das heißt Hass im Netz. Das ist ein Buch, das beschäftigt sich mit den ganzen Themen, um die es heute gehen wird, mit der Unmöglichkeit, wie oft kommuniziert wird im Netz, mit Verschwörungstheorien, ja, also mit diesen ganzen negativen Dingen, die sich da momentan entwickeln. Aber nicht nur damit, sondern vor allem auch damit, wie können wir damit umgehen? Was können wir auch ganz persönlich tun, um uns dagegen zu engagieren oder um uns auch davor zu schützen? Dieses Buch gibt es auch wie immer zu kaufen, darf ich gleich hinweisen. Alex Stelzer hat einen Büchertisch. Ich lade Sie ein, das zu machen. Ich kann das Buch wirklich sehr, sehr empfehlen. Es ist für alle interessant, die sich im Netz bewegen, die dort aktiv sind, die lesen, die vielleicht auch mal was posten. Ganz besonders spannend finde ich es auch für junge Leute. Also ich würde es ja wirklich als Klassenlektüre empfehlen in Schulen. Ja, das muss man einfach wissen, wenn man sich im Netz bewegt. Ja, und wir sind auch schon mitten im Thema. Das ist ja nicht ganz neu, dass der Umgangston rauer wird im Netz. Es werden immer Dinge gepostet, die viele Leute im Gespräch niemals so sagen würden. Es gibt Beleidigungen, es geht bis zu Bedrohungen. Also das wird schon immer dramatischer. Ich habe so empfunden, dass das lange Zeit gewisse Menschen betroffen hat, Journalistinnen, Journalisten, Politikerinnen und Politiker und habe den Eindruck, vor allem seit die Flüchtlingskrise war in Österreich und auch jetzt wieder bei der Bundespräsidentenwahl, vor allem bei der Stichwahl, hat es vor allem auch sehr viele ganz normale Menschen betroffen, die sich halt irgendwie positioniert haben. Dass sie plötzlich auch mit Hasspostings konfrontiert waren. Und da kriegt es dann plötzlich nochmal eine andere Dimension. Wenn ich das sein kann, die einfach halt einmal sagt, ja, so sehe ich das. Und dann aber alle möglichen Drohungen mir lesen kann und ja dann keinen Schutz habe, dem Schutz aus ausgeliefert bin. Darum finde ich das sehr spannend. Es gibt natürlich auch noch viele andere Dinge, wie Mobbing unter Kindern auf WhatsApp oder in WhatsApp-Gruppen. Es gibt Verschwörungstheorien, die verbreitet werden, wo es auch wichtig ist, herauszufinden, wie gehe ich denn damit um? Wie finde ich denn raus? Was ist eine Verschwörungstheorie oder wo ist tatsächlich was dran? Also das ist ja nicht immer ganz so einfach. Und genau darum geht es heute. Es geht heute darum, was passiert denn da so alles? Warum passiert das so? Aber vor allem, was können wir, was kann die Politik, was können Organisationen, was können Medienunternehmen tun, um das zu verbessern? Denn ich denke, es ist ganz wichtig, das ist ein neues Medium und wir müssen halt einfach lernen, damit umzugehen. Wir müssen auch dafür Regeln finden, wie wir für alle neuen Dinge immer wieder Regeln finden mussten. Ja, und darum bitte ich Sie jetzt um Ihren Beitrag.
Gerne. Danke für die überaus freundlichen Worte. Und das Unterhaltsame ist oder Interessante ist, ohne dass wir uns abgesprochen haben, sprechen wir jetzt eigentlich sehr ähnliche Dinge an. Gleich werden wir ein erstes Beispiel auch darauf eingehen. Zuallererst danke, dass Sie so zahlreich da sind. Ich weiß das sehr zu schätzen, auch weil es ja eigentlich ein wirklich sehr schöner Tag draußen ist. Aber ich glaube, das Thema ist auch höchst zeitgemäß leider. Ich beschäftige mich genau genommen schon seit mehreren Jahren mit dem Thema Hass im Netz. Und ein Aspekt, der mich immer wieder fasziniert, ist, wie leicht es oft ist, den Hass im Netz auf sich zu ziehen. Wie Sie schon gesagt haben, passiert das eben nicht nur Spitzenpolitikern oder echten Promis, sondern auch so normaleren Bürgern. Ich will Ihnen ein Beispiel geben, das mich sehr fasziniert hat. Das ist Bettina Riha-Fink. Das ist eine 42-jährige Wienerin, eine Caritas-Mitarbeiterin, die Ihnen wahrscheinlich vom Namen oder vom Gesicht nicht bekannt ist. Würde mich jetzt auch extrem überraschen. Bettina Riha-Fink ist eigentlich eine ganz normale Bürgerin. Sie ist nur mit einer Sache einmal so ein bisschen sichtbar geworden, nämlich als die Flüchtlingsdebatte so richtig vergangenes Jahr hochkochte, hat sie die Facebook-Seite Wir helfen für Flüchtlinge gegründet, wo Spenden gesammelt worden sind. Und im Rahmen dieses Spendensammels dort hat sie dann auch Interviews gegeben, wo sie einfach erklärt hat, was gebraucht wird, wo Menschen sich beteiligen können etc. Und dann passierte es Bettina Riha-Fink auf einmal etwas, womit sie nicht gerechnet hatte oder zumindest nicht in diesem Ausmaß gerechnet hatte. Sie erlebte den Hass im Netz. Und das passierte eigentlich auf zwei Ebenen. Zum einen beobachtete sie ihn quasi auf ihrer eigenen Facebook-Fanpage namens Wir helfen, wo ziemlich hart gepostet wurde. Das ging so weit, dass zum Beispiel ein 15-jähriger Vorarlberger dort auf Vorarlbergerisch den Satz schrieb, alle aufstellen Vergaser, also alle Flüchtlinge aufstellen Vergasen. Aber die Aggression richtete sich nicht nur gegen Bettina Riha-Fink persönlich, gegen Flüchtlinge, sondern auch gegen Bettina Riha-Fink persönlich. Und das sah dann so aus, dass sie von wildfremden Menschen auf Facebook Nachrichten erhielt. Und vieles hat sie geärgert oder fand sie arg, aber es gab dann einen Moment, der war eine Spur drüber, über der klassischen Aggression. Es gab so diese eine Nachricht, die hat sie dann wirklich in Angst versetzt, nämlich ihr schrieb ein fremder Mann auf Facebook, sie solle sich nicht wundern, wenn ihren Kindern etwas passiert. Und das Interessante für sie war halt auch, dass sie gar nicht angegeben hatte, dass sie Kinder hat. Vielleicht hat er das auch nur geraten, kann auch sein, sie weiß es nicht. Aber das war der Moment, wo sie mit der Angst es zu tun kriegte. Und in diesem Moment hat sie dann zum Beispiel ihren Namen auf Facebook geändert und ist allgemein etwas vorsichtiger geworden, wie sie dort online auftritt, wie viel sie auch über sich selbst postet. Und mir gab dieses Beispiel von ihr sehr zu denken, denn ich finde es eigentlich grundlegend falsch, wenn Menschen zum Beispiel nur, weil sie sich für Flüchtlinge einsetzen, auf einmal Angst bekommen. Angst um ihre Kinder. Muss ich so vorstellen, dass sie sich mit ihren Kindern hinsetzen müssen und sagt, passt auf, schaut euch, ob ihr jemanden am Schulweg beobachtet. Eigentlich finde ich das furchtbar, wenn wir in einem Land leben, wo einfach auf einmal so eine Angst existiert. Bloß wenn man politisch eine andere Meinung hat und sich auch einsetzt. Das ist ja nichts Verbotenes, sollte man vielleicht dazu sagen. Der Hass im Netz kann also sehr unterschiedliche Menschen betreffen. Man muss dafür nicht irgendwie besonders prominent sein oder ein namhaftes Gesicht haben. Jeder Mann, jede Frau, jeder Bürger kann unter Umständen eben Opfer werden. Man muss aber sagen, dass der Hass nicht gleichförmig auf die Gesellschaft verbreitet ist. Das heißt, gerade Frauen beispielsweise erleben sehr Untergriffe, sehr untergriffige, sehr sexualisierte Vorwürfe. Dieser Tag ist das auch besonders sichtbar. Einige von Ihnen haben das wahrscheinlich gesehen. Der Falter hat ein Cover, die Wiener Wochenzeitung Falter hat ein Cover gemacht, wo auch vier Journalistinnen einfach von diesen Angriffen erzählten, die sie erleben. Und ich lese ein Zitat vor, das über die Puls4-Journalistin Corinna Milborn online verfasst wurde. Da schrieb jemand über sie: Man sollte dieser Entarteten die Gebärmutter ziehen, ausspülen und einem Schutzsuchenden als Trinkschlauch auf die Reise in die Wüste mitgeben. Das wäre doppelt ökonomisch. Also das Schlimme ist ja auch, man sitzt dann so da als Betroffener, denkt sich, warum denkt er so, also wie kommen Menschen überhaupt auf solche Gedanken? Und es geht dann natürlich auch zu anderen groben Spielarten. Sehr häufig passiert es auch, dass Frauen, die zum Beispiel online attackiert werden, dann so Vergewaltigungsdrohungen oder Vergewaltigungswünsche über sich lesen. Also dann heißt zum Beispiel, du solltest mal von einem Rudel irgendwas und so weiter vergewaltigt werden. Das hat eine enorm einschüchternde Wirkung. Ich muss aber sagen, das Gute an dem Ganzen ist, dass zunehmend darüber geredet wird. Es beginnt jetzt so langsam eine Debatte. Auf diese Wortmeldungen von betroffenen Journalistinnen hin gab es eine eigene Kampagne, gibt es noch immer, auf aufstehen.at kann man sich solidarisch zeigen mit Journalistinnen und ich würde auch sagen generell mit Frauen, die solchen Hass erleben. Und schon mehr als 12.000 Bürger haben das unterschrieben, diese Kampagne auf aufstehen.at. Weil sie das nicht in Ordnung finden. Das ist für Österreich sogar eine ziemlich hohe Zahl. Es ist gar nicht so leicht, so viele tausende User zu erreichen. Ich lese nur ein paar Wortmeldungen vor. Ein Franz S., also auch ein Mann, schrieb, ich finde euren Mut zur Öffentlichkeit toll. Gewalt in jeder Form lehne ich ab. Oder eine Christina B. schrieb, dieses Land braucht starke Frauen. Wir dürfen den täglichen Sexismus und die Hetze nicht hinnehmen. Und ich finde, das ist ganz wichtig, dass man zeigt, diese ganz krassen, harten Postings in meinen Augen, die sind nicht die Mitte der Gesellschaft. Die sind doch nicht gesellschaftstauglich oder mehrheitstauglich. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir auch so eine Art Gegenbewegung starten und sagen, nein, es gibt gewisse Tabus in der Gesellschaft und für die treten wir auch ein. Eines dieser Tabus ist, dass es nicht okay ist, anderen Menschen Tod oder die Vergewaltigung etc. zu wünschen. Die Frage ist aber auch, warum passiert das? Mir hat die Bettina Ria Fink, die ich Ihnen vorgezeigt hat, gesagt, als sie all das erlebte, man denkt sich, die kennen mich ja gar nicht. Warum sind die so aggressiv zu mir? Also die fragt sich wirklich, woran liegt das? Warum ist auch so viel Aggression im Netz zu sehen? Mehr als zum Beispiel auf der Straße. Warum sagen Menschen zum Beispiel im Internet Dinge, die sie niemandem ins Gesicht sagen würden? Warum tippen sie das in ihr Smartphone oder in die Tastatur ein? Und meine letzte Frage, mein letzter Satz war schon so ein bisschen ein Hinweis, woran das unter anderem liegt. Nämlich im Netz gibt es einen sehr wesentlichen Aspekt, der sich aber sehr negativ auswirkt. Nämlich, wenn wir online kommunizieren, tun wir das meistens schriftlich. Natürlich gibt es Webcams, aber in den seltensten Fällen tauschen wir uns via Webcam ab aus. Meistens eben mittels eingetippter Nachricht. Und bei so einer verschriftlichen Kommunikation sehen wir einander nicht. Wir haben ganz wesentliche nonverbale Signale wie Mimik, Gestik, Augenkontakt nicht. Und wir haben jetzt ungefähr 27 Jahre das World Wide Web und ich glaube, in diesen 27 Jahren lernen wir auch zunehmend, wie viel da verloren geht an der Kommunikation, also wie viel Empathie verloren geht. Es ist wesentlich leichter, einer Frau zu wünschen, sie möge vergewaltigt zu werden, wenn man ihr nicht ins Gesicht sehen muss. Das ist einfach viel beklemmender, wenn man das der Corinna Milborn oder anderen Frauen ins Gesicht sagen müsste. Man sieht auch nicht die Reaktion nämlich, wie jemand beschämt den Blick abwendet oder Tränen in den Augen bekommt. Man muss sich da emotional nicht mit dem ganzen Ballast, den man verursacht, auseinanderzusetzen. Es ist einfacher, hart zu sein, wenn man die Härte und die Auswirkung der eigenen Härte der Worte eben nicht weiter behandeln muss. Das hat übrigens schon der Psychologe John Saller vor mehr als 10 Jahren festgestellt. Der hat nämlich die These des Online-Enthemmungseffekts begründet. Und darin hat er etliche Faktoren genannt, die im Internet anders sind. Und dieses Nichtsehen des anderen, diese Unsichtbarkeit ist ein ganz wichtiger Effekt. Es gibt auch noch weitere Unterschiede, wie zum Beispiel die Anonymität. Die ist auch mit ein Grund, es ist eine Spur leichter, hart zu sein, wenn man nicht mit dem Namen dazustehen muss. Das Interessante ist aber, gerade diese Unsichtbarkeit, die ist sehr folgenschwer und es gibt auch immer mehr Studien, die das zeigen. Zum Beispiel fanden 2 israelische Forscher namens Noam Labidot-Leffler und Asi Barak heraus, dass Augenkontakt extrem empathiefördernd ist. Die haben Menschen miteinander diskutieren lassen über das Internet und verschiedene Settings gemacht. Und wenn in einem dieser Settings auch Augenkontakt via Webcam hergestellt wurde, wenn das passierte, dann fielen wesentlich weniger Bedrohungen und Beleidigungen. Selbst da, selbst über das Internet, wenn ich Augenkontakt habe, ist es schwieriger, jemanden manche Sachen ins Gesicht zu sagen. Ja, wenn ich mit den Opfern von Hass im Netz spreche, sagen die mir dann, frage ich auch immer, ist Ihnen sowas schon mal so quasi auf der Straße untergekommen oder im Kaffeehaus oder so? Und sagen sie, nein, mir ist sowas noch nie ins Gesicht gesagt worden. Und wir auch, das wäre ja zutiefst beklemmend für alle Beteiligten. Es gibt aber noch einen zweiten Aspekt, der erklärt, warum die Unsichtbarkeit im Netz, warum die Aggression im Netz so stark sichtbar ist. Und das ist, naja, so eine Nebenwirkung des Internets. Das Internet ist nicht die Ursache für Aggression. Ich glaube, das wäre absurd zu behaupten, dass es erst Menschenfeindlichkeit, Bösartigkeiten gäbe, seitdem wir die Digitalisierung haben. Und ich glaube, es wäre auch falsch so zu tun, als ob die gesellschaftliche Polarisation nur mit dem Internet zusammenhängt. Wohl aber kann das Internet manchmal wie ein Katalysator sein. Das heißt, es treibt gewisse Entwicklungen stärker an. Es kann auch die Polarisierung stärker antreiben. Das liegt daran, dass das Netz die Fragmentarisierung in unserer Gesellschaft erleichtert. Ich will Ihnen ein Beispiel geben. Ich weiß nicht, was Ihre Hobbys so sind. Vielleicht tun Sie gern kochen, vielleicht gehen Sie gern wandern, vielleicht beschäftigen Sie sich mit italienischen Filmen aus den 60er Jahren. Ich garantiere Ihnen, Sie werden online die passende Seite und eine gute Community finden, eine Gemeinschaft, wo Sie sich austauschen können. Bei mir zum Beispiel, ich zeige Ihnen einen meiner Lieblingsaccounts. Das ist mir meine Ausrede, um Katzenbilder herzuzeigen. Das ist mein Lieblingsaccount, nämlich Emergency Kittens auf Twitter. Die Idee ist, wenn man zum Beispiel jetzt gerade sich schlecht fühlt, anstrengender Tag im Büro gewesen oder irgendwie nervt dann was, dann kann man auf diesen Twitter-Account gehen namens Emergency Kittens. Das ist quasi ein Notfallkätzchen, das einem wieder emotional weiterhilft. Ich finde diesen Account sehr großartig und natürlich, wenn man so quasi jemand wie ich ist, der total auf Katzenbilder steht, findet man online garantiert gleichdeckende. Das Problem ist nur, diese Möglichkeit zur Spezialisierung und Vertiefung, die geht natürlich auch rund um andere Interessen. Und sie kann, diese Möglichkeit zur Vertiefung und Spezialisierung ist dann problematisch, wenn sie auch zu einer digitalen Abschottung führt. Experten nennen das die Echokammer. Das sind digitale Räume, in denen man sich vorrangig mit Gleichdenkenden austauscht und Informationen von Seiten bezieht, die genau dem eigenen Weltbild entsprechen. Wie ein eigenes quasi in diesen Kammern halt auch die eigene Meinung, wie ein Echo zurück. Und gerade in den sozialen Medien ist diese Angst vor der Echokammer größer denn je, kein Wunder, denn wenn Sie auf Facebook sind oder auf Twitter sind, dann suchen Sie ja selbst aus, mit wem Sie sich anfreunden, wo Sie auf Like klicken. Das heißt, Sie können besser denn je genau nach Ihren Interessen sich Ihren Feed zusammenbasteln. Diese Angst wird also immer größer. Es ist sogar schon so, dass diese Echokammern messbar sind. Italienische Wissenschaftler vom Labor für Computational Social Science in Lucca haben in einer groß angelegten Untersuchung diese Echokammern nachweisen können. Das kann man sich so vorstellen, die haben sich 32 Fanpages auf Facebook angeschaut, die Verschwörungstheorien verbreiten. Und dann haben sie sich 35 Fanpages auf Facebook angeschaut, die Wissenschaftsneuigkeiten verbreiten. Und haben analysiert bei diesen verschiedenen Gruppen, welche User dort aktiv waren in den vergangenen 5 Jahren, wer geliked, kommentiert oder geteilt hat diese Beiträge. Und sie haben dann geschaut, gibt es einen Austausch zwischen diesen verschiedenen Menschen, die sich für Verschwörungstheorien einerseits interessieren oder Wissenschaftsneuigkeiten andererseits. Und sie fanden heraus, es gibt nahezu keinen Austausch. Im Internet ist der Andersdenkende zwar immer theoretisch einen Mausklick nur entfernt, nur der Mausklick passiert häufig nicht. Und das ist natürlich ein Problem für unsere Demokratie. Denn in solchen Echokammern, zum Beispiel in diesen Echokammern, wo sich Menschen versammeln, die Verschwörungstheorien ganz interessant finden, da verbreitet sich natürlich auch eine Falschmeldung wunderbar. Und wir können online derzeit beobachten, dass es eben nicht nur Echokammern rund um Falschmeldungen gibt, sondern auch, dass es Echokammern rund um Gefühle gibt. Zum Beispiel Echokammern der Wut und der Angst, was gewisse Szenarien betrifft, an die vielleicht der eine oder andere stärker glaubt als der andere. Das Problem ist ja nicht, dass man besorgt ist. Das Problem ist, wenn ich auf Facebook gehe und einfach keine anderen Meinungen mehr wahrnehme. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, wie das aussehen kann. Im Internet kursieren allerlei böse Gerüchte über Schweden. Zum Beispiel heißt es online oft, dass in Schweden der Bürgerkrieg ausgebrochen ist. Ich weiß nicht, ob Ihnen das bewusst ist, aber angeblich hieß es vergangenen Herbst, dass jetzt Bürgerkrieg in Schweden ist. Zumindest wenn man dem Internet oder gewissen Seiten im Netz glaubt. Und mir kam dieses Gerücht, dieses wirklich abstruse Gerücht, vergangenen Herbst das erste Mal unter. Ich zeige Ihnen das, wo ich es gesehen habe. Auf der Seite asylterror.com, der Name sagt schon, da ist eine ganz klare Richtung dahinter. Aber es ist recht interessant, die Seite asylterror.com hat diesen Beitrag veröffentlicht. Da steht, ich lese es Ihnen vor, Schweden, offener Bürgerkrieg wegen der Flut an islamischen Migranten ausgebrochen. Und wie Sie sehen können, ist auch ein total arges Bild darunter. Man sieht, da brennt irgendwas, da muss es ziemlich ernst sein. Und im Text heißt es dann auch, es ist tatsächlich passiert, wovor alle Bürger die Politik gewarnt hatten. In Schweden ist quasi eine Art Bürgerkrieg wegen der Flut von islamischen Migranten ausgebrochen. Ernsthaft wurde hier behauptet, in Schweden herrscht Krieg. Aber woher stammt diese Information? Wenn man sich dann solche Beiträge näher anschaut, ist das recht interessant. Diese Seite asylterror.com, die hat das ja nicht selbst recherchiert. Die hat das von einfach einer anderen Seite eins zu eins kopiert. Also da ist dann ein Link, da klickt man drauf und dann findet man die Seite brdschwindel.org. Da ist der wortidente Beitrag noch einmal. Auch die haben das aber gar nicht selbst recherchiert, weil da gibt es dann wieder einen Link und da kann man dann weiterklicken und dann kommt man auf die Seite schweizmagazin.ch und da ist wieder der wortidente Beitrag dort. Manchmal wird die Überschrift noch ein bisschen adaptiert, aber der Beitrag ist der gleiche. Und dann denkt man sich, aha, hat das diese Schweizer Seite recherchiert? Nein, die hat das auch nicht recherchiert, aber sie hat es übersetzt. Sie hat es übersetzt von einer amerikanischen Seite namens Powdered Wig Society. Das ist so eine extrem konservative Seite in den USA. Und diese Seite hat die Information aber auch nicht selbst recherchiert, sondern von einer israelischen Seite kopiert, nämlich Jews News. Das ist eine israelische Seite, die total viele Meldungen teilt, die einfach überhaupt nicht stimmen. Und diese Seite hat eigentlich begonnen mit der Überschrift Civil War Erupts. Bürgerkrieg bricht aus. Okay, aber jetzt haben wir mal die Meldung da gefunden, von dort stammt das. Nur woher haben die diese Information? Das wird im Text eigentlich nicht erklärt. Aber wenn man so einzelne Passagen des Textes dann kopiert und in Google eintippt, einfügt und sucht, dann findet man heraus, dass sich einzelne Passagen eigentlich ursprünglich aus einem Artikel von RT.com, RussiaToday.com stammt, einem vom russischen Staat finanzierten Medium. Jetzt muss man sagen, RT.com hat einen sehr schlechten Ruf. In dem Fall hat aber RT.com nicht die Falschmeldung in die Welt gesetzt, nämlich das war ein ziemlich ausgewogener Bericht von RT.com, wo es darum ging, dass in Schweden die Zahl der Brandanschläge auf Flüchtlingsheime zugenommen hat. Und das muss man sich so vorstellen, RT.com schreibt darüber, dass die Gewalt, dass die rechte Gewalt in Schweden steigt und dass es ziemlich arg ist, wie oft jetzt schon Brand gestiftet wurde. Und über etliche Umwege wird die Meldung daraus, Bürgerkrieg herrsche in Schweden. Aber Bürgerkrieg ist etwas anderes als rechtsextreme Gruppen, die Flüchtlingsheime anzünden. Und so funktioniert die Desinformation im Internet mit dem Copy-Paste-Prinzip, mit dem ständigen Wiederholen solcher Falschmeldungen. Denn was passiert, wenn Sie jetzt als Internet-Userin in Österreich oder Internet-User in Google eingeben, Bürgerkrieg Schweden? Sie werden unglaublich viele Ergebnisse finden und durch die ständige Wiederholung denkt sich dann mancher ein User, der gewissen Gruppen auf Facebook zum Beispiel folgt, ich habe das jetzt schon so oft gehört, da muss ja etwas dran sein. Ganz nach dem Motto, wo Rauch ist, ist da nicht auch Feuer? Und das ist ein riesiges Problem, das durch die pure Wiederholung auf dieser Eindruck von Authentizität und Echtheit entsteht. Man muss dazu aber sagen, dass eben nicht alle Gruppen im Netz gleich fluide mit Fakten umgehen, nennen wir es so. Ich habe in meinem Buch zwei Gruppen so ein bisschen beschrieben, die in meinen Augen für besonders viel Leid und besonders viel auch Lügen im Netz sorgen. Nämlich das eine sind die Trolle. Das ist vielleicht ein Begriff, der schon Ihnen schon unterkam. Trolle sind klassische Provokateure. Das sind Internetnutzer, die sich daran erfreuen, wenn andere Menschen wütend werden oder in Trauer versetzt werden. Das heißt, Trolle wollen negative Emotionen auslösen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Trolle gehen gerne in Katzenforen. Ich, ich mag Katzenforen sehr gerne. Ich gehe noch in andere Foren, aber ich gebe nur das Beispiel. Sie gehen in Katzenforen und dann schreiben sie wirklich gewiefte Beiträge und schreiben so Sachen wie: Ich fahre jetzt auf Urlaub, bin 7 Tage nicht da. Ist es okay, wenn ich meiner Katze eine Schüssel Futter hinstellen sollte oder es reichen 2? Und natürlich kann man sich dann vorstellen, wie dann so Katzenliebhaber auf die Palme gehen und sich denken, oh mein Gott, das Tier verhungert, das ist ja Tierquälerei. Also da geht es darum, Leute auch auszutricksen, so ein bisschen Schabernack zu machen. Das ist so die harmlose Form des Trollens. Das geht aber so weit, dass Trolle, die weniger harmlos sind, auf ziemlich brutale Art negatives Feedback auslösen wollen. Nämlich, ich gebe Ihnen ein anderes Beispiel, ein anderer Sport mancher Trolle ist, Kondolenzseiten aufzusuchen. Das heißt, wenn zum Beispiel Teenager sterben, dann haben sie oft auf Facebook so Kondolenzseiten, dann richten Freunde so Kondolenzseiten ein, wo die Klassenkameraden, wo Bekannte ihr Beileid ausdrücken können. Und da schreibt man dann, es tut mir so leid, dass du von uns gegangen bist, du warst so ein wunderbarer Mensch, solche Sachen stehen dann dort. Und Trolle gehen dann hin und schreiben in dieses Kondolenzbuch furchtbare Dinge hinein. Behaupten Bösartigkeiten, sagen, das Mädchen oder der Bursch hätte das verdient, was weiß ich. Die Bandbreite ist groß. Aber der Troll macht das, weil er weiß, wenn das die Freunde oder die Familie des Verstorbenen lesen, dann können die nicht cool bleiben. Das kränkt einen. Das ist furchtbar für die Betroffenen. Denn Trolle sehen es als Win, als Sieg, wenn sie andere manipulieren können, dass sie negative Gefühle spülen. Das nennen sie übrigens auch LULZ, L-U-L-Z. Ist ähnlich wie LOL, aber es ist so ein hämisches Gelächter, das sie dann zeigen. Und dazu passend fand eine kanadische Studie namens Trolls Just Want to Have Fun heraus, dass Trolle sehr häufig von Sadismus getrieben sind. Kein Wunder, denn auch Sadisten erfreuen sich daran, wenn andere Menschen Leid spüren. Das ist die eine Gruppe, die oft einfach falsche Dinge behauptet, wie die fiktive Katze bekommt jetzt kein Katzenfutter. Aber es gibt ja noch eine andere Gruppe, die in der aktuellen Debatte, glaube ich, relevanter ist oder sichtbarer ist. Nämlich, ich nenne diese Menschen Glaubenskrieger. Das sind Personen, die einen fast schon religiösen Eifer rund um ein Thema haben. Sei es ein politisches Anliegen oder eine Verschwörungstheorie. Sehr häufig glauben diese User, sie hätten etwas erkannt, das der Rest der Bevölkerung noch nicht einsehen will. Eine Bedrohung oder eine Gefahr. Zum Beispiel, dass angeblich die gesamte Bevölkerung gezielt ausgetauscht würde. Oder aber, dass die Kondensstreifen am Himmel von Flugzeugen nicht einfach ein harmloses Nebenprodukt des Flugverkehrs sein, sondern ein Komplott der Chemieindustrie und der Staaten, die auch Bürger umbringen wollen. Also die Bandbreite ist groß und rund um sehr viele Themen gibt es so sehr aggressiv vorgehende User, die sich eben durch einen sehr martialischen Diskussionsstil auszeichnen. Darum nenne ich sie Glaubenskrieger. Man erkennt diese Nutzer beispielsweise daran, dass sie mit Andersdenkenden überhaupt nicht mehr sachlich diskutieren können. Dass sie jeden, der eine andere Meinung hat, gleich als verblendet, naiv oder gar als Lügner bezeichnen. Und so macht es aber unglaublich schwer, miteinander zu diskutieren. Denn wenn ich jedem unterstelle, der etwas anders sieht, dass er gekauft sei oder naiv, dann lässt sich sehr schwer miteinander noch ein Kompromiss oder eine Einigung finden. Die Frage ist also, was können wir tun? Was können wir tun, wenn wir einerseits die allgemeine Enthemmung sehen, die basiert auf Problemen wie der Unsichtbarkeit und andererseits so spezielle Gruppen haben, die die Mechanismen des Internets besonders gut für sich selbst nutzen? Ich habe schon so ein bisschen angesprochen, ein Problem ist ja, dass man manche Menschen mit Argumenten gar nicht mehr erreicht. Es ist sogar so, dass man manchmal, wenn man mit Leuten online diskutiert, merkt, je mehr man diskutiert und je mehr man Fakten bringt, desto mehr schrotten die ab, desto mehr machen sie argumentativ zu. Das ist nicht nur ein subjektives Gefühl vieler Menschen, das ist sogar nachweisbar. In der Wissenschaft wird das als Backfire-Effekt bezeichnet, als Schutz, der nach hinten losging. Zum Beispiel wurde das in einer Studie gezeigt, wo es um das Thema Impfen ging. Es gibt sehr viele Gerüchte rund um das Thema Impfen, die in Studien immer wieder widerlegt wurden. Eines davon ist etwa, dass Impfen Autismus bei Kindern verursachen würde. Das basiert auf einer falschen Studie vor einigen Jahren und wurde etliche Male nachher getestet. Es gibt keinen wissenschaftlichen Beleg dafür. Nur das hält sich hartnäckig. Und das Problem ist, es gibt Bürger, die sind sehr davon überzeugt. Und amerikanische Wissenschaftler haben dann getestet bei amerikanischen Eltern, wie das ist, wenn die Information zum Thema Impfen erhalten. Wie reagieren die darauf? Hilft Information zu diesem Thema? Und in ihrer Studie fanden sie heraus, das Problem ist, dass gerade bei den überzeugtesten Gruppen Information nicht mehr hilft. Nämlich gerade bei den Eltern, die schon vorher meinten, sie werden ihr Kind nicht impfen lassen, das sehr überzeugt meinten, führte mehr Information nicht zum Einsehen, ah ja, das stimmt ja gar nicht, sondern es führte eher dazu, dass sich diese Menschen mehr zurückzogen und nachher sagten, nein, ich werde mein Kind umso weniger impfen lassen. Man kann es auch online manchmal in manchen Debatten beobachten, nämlich, dass dann jedes Gegenargument als Beleg genommen wird, dass es eine große Verschwörung gibt. Dann heißt es ja, das müssen Sie ja sagen, weil das sind ja alles gekaufte Studien. Und da ist es dann extrem schwierig anzusetzen. Wie können wir Menschen überzeugen, wenn jedes Argument, das ich bringe, immer behauptet wird, einfach ohne Beweise, dass es gekaufte Studien seien, gekaufte Journalisten, dass man selbst ein Gutmensch sei, etc. Was kann man da tun? Und ich sage es ganz ehrlich, eine wirklich gute, simple Antwort gibt es da nicht. Leider. Es ist eher so, dass man einen Umweg gehen kann. Nämlich in einer Demokratie ist es ja vielleicht nicht immer das Wichtigste, dass alle Menschen inhaltlich einer Meinung sind. Und ganz realistisch betrachtet werden wir das auch nie erreichen. Es wäre sogar ganz schlimm, wenn wir in einer Gesellschaft leben würden, wo es eine Einheitsmeinung geben muss oder wo auch jeder Bürger verpflichtet ist, Fakten zu akzeptieren. Das lässt sich nicht durchsetzen. Aber vielleicht lässt sich daran arbeiten, dass in der Gesellschaft so ein gewisser Konsens, eine gewisse Konsensfähigkeit noch existiert. Und dass man bei gewissen wichtigen Themen vielleicht auch aus unterschiedlichen Überlegungen zu einem Ergebnis gemeinsam kommt. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ein anderes Gerücht, das sich in den USA sehr hartnäckig hält, ist ja, dass es den Klimawandel nicht gibt. Viele Amerikaner glauben nicht, dass es den Klimawandel gibt, geschweige denn, dass der Mensch den Klimawandel irgendwie mit verursacht hätte. Und es ist aber politisch ein richtiges Problem, wenn es zum Beispiel um die Frage geht, Abgasnormen oder was wird gefördert. Also es braucht ja auch einen politischen Willen oder Unterstützung von Wählern, dass gewisse Dinge beschlossen werden. Besonders problematisch ist das für republikanische Politiker, die moderat sind. Das gibt's auch. Dieser Tage zweifelt ja man manchmal dran. Aber es gibt auch moderate Republikaner, denen schon bewusst ist, dass es den Klimawandel gibt. Und die aber die Schwierigkeit haben, wie sie das den eigenen Wählern schmackhaft machen, dass sie sich auch für Green Technologies einsetzen. Und diese Republikaner gehen manchmal einen geschickten Umweg. Die reden nicht über Klimawandel. Das Wort Climate Change ist so ein Reizwort. Das verwenden sie nicht. Stattdessen drücken sie es anders aus. Sie sagen, naja, in China, da ist die Luft wirklich schlecht. Da ersticken die Menschen schon im Smog und es ist ganz furchtbar dort. Und die Chinesen werden in den nächsten 10, 20 Jahren ganz viel Technologie kaufen wollen, die Luft filtert, die bessere Autos produziert, die weniger CO2-Emissionen verursacht. Und entweder wir produzieren diese Technologie oder die Deutschen. Und dann kriegen die Deutschen das ganze Geld der Chinesen. Und in dem Moment sagt dann vielleicht auch ein oder andere republikanische Wähler, ah ja, stimmt, wir wollen ja eigentlich schon das Geld der Chinesen haben. Das heißt, was hier passiert ist, hier wird an andere Werte appelliert. An Werte, die republikanischen Wähler wichtig sind, wie eben der Markt, die Marktauglichkeit, Innovation etc. Und das ist ein Umweg, um zum Beispiel einen Konsens zu finden, dass man vielleicht nicht immer aus Umweltbewusstsein, vielleicht aus reiner ökonomischer Cleverness da in solche Technologien investiert. Und eigentlich passiert unsere Demokratie seit jeher so, dass Gesetze beschlossen werden von verschiedenen Parteien, von Parteien, die sich oft auch inhaltlich überhaupt nicht einer Meinung sind, aber weil verschiedene politische Akteure für sich irgendwie einen Mehrwert draus ziehen können. Und ich glaube, dieser Versuch eines Konsenses ist extrem wichtig. Ein anderes Beispiel, wie man das machen könnte. Offensichtlich ist unsere Gesellschaft ja sehr gespalten, was die Flüchtlingsdebatte betrifft. Ich glaube, dass darüber muss man, zumindest über diesen Aspekt muss man nicht streiten. Aber selbst wenn das so ist, dass es sehr unterschiedliche Meinungen gibt und auch unterschiedliche Ängste, selbst wenn das so ist, kann man ja vielleicht einen Konsens finden. Und ich glaube persönlich, dass es einen Konsens schon in Österreich gibt, nämlich, dass viele Österreicher in einem gewaltfreien Raum sein wollen. Dass auch wenn ich jetzt zum Beispiel vieles mit Angst oder mit Sorge beobachte, glaube ich, sind viele Bürger eher so eingestellt, dass sie sagen, egal was ist, niemand soll Angst haben, wenn er in Österreich auf der Straße geht oder wenn er schlafen geht, dass sein Haus angezündet wird. Und ich glaube, da gibt es einen großen Teil der Bevölkerung, der das unterstützt. unterstützen würde. Und es wäre sinnvoll, bei solchen schwierigen, polarisierten Themen immer wieder diesen Konsens zu suchen, auch wenn man sich in anderen Bereichen nicht einig ist, weil man aufbauend auf diesen Konsens dann auch diskutieren kann. Das ist so eine Idee. Aber ich habe das schon ein bisschen angesprochen, es gibt natürlich Bereiche, da wird man jetzt nicht immer den Konsens finden können. Zum Beispiel, wenn jemand einem mit der Vergewaltigung droht, dann empfehle ich nicht, sich zu überlegen, wie finde ich noch einen Konsens mit diesem Bürger. Es gibt Momente, da ist, glaube ich, da sind juristische Schritte ganz einfach notwendig. Das ist wichtig, so eine gewisse rote Linie in unserer Gesellschaft zu ziehen. Und ich gebe Ihnen dazu ein Beispiel. Hier. Sie werden sie wahrscheinlich schon erkennen. Das ist die Chefin der österreichischen Grünen, Eva Glawischnik. Und die ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel dafür. Die über Eva Glawischnik sind vergangenen Herbst etliche falsche Gerüchte verbreitet worden im Sinne von Zitaten. Da wurden Bilder von ihr mit Zitaten verbreitet, die überhaupt nicht stimmen, die erfunden waren. Ich lese das vor, falls Sie es nicht lesen können, weil es recht klein ist. Zum Beispiel stand dort der Satz: Schutzsuchende müssen das Recht haben, auf Mädchen loszugehen. Alles andere wäre rassistisch Flüchtlingen gegenüber. Hier wurde also suggeriert, als fände es Eva Glawischnik vollkommen in Ordnung, wenn Flüchtlinge Mädchen vergewaltigen würden. Das hat sie natürlich so nicht gesagt und ich habe mit ihr selbst darüber gesprochen, ich war ziemlich entsetzt, dass ihr sowas in den Mund gelegt wird. Das wirklich Schlimme daran ist nur, viele User glaubten das. Und die waren dann komplett in Rage und die haben dann auch auf Facebook unter solchen Bildern schlimmste Dinge gepostet wie der Eva Glawischnik soll das passieren und derartig. Ich will das gar nicht alles wiederholen, weil es so grob war. Und die Grünen haben auf einmal mitbekommen, dass auch auf ihrer eigenen Facebook-Seite unglaublich viele Wutkommentare kamen. Und sie haben gesagt, woran liegt das? Und sie fanden dann diese Sujets, die zunehmend geteilt wurden. Und sie haben gesagt, sie merkt, sie haben jetzt auf einmal so einen Andrang, so ein extremes, eine Häufung von Hasskommentaren, dass es nicht mehr geht. Und sie haben gesagt, wir müssen jetzt juristische Schritte ergreifen, weil es einfach nicht in Ordnung ist, mit solchen Lügengeschichten einfach Leute in Rage zu bringen und Politik zu machen. Und sie haben dann jene User angezeigt, die am härtesten waren, die am häufigsten solche Sujets geteilt haben oder sich am derbsten geäußert haben. Insgesamt laufen 27 Verfahren gegen 15 Bürger und in den Prozessen, die bisher entschieden sind, haben die Grünen immer Recht bekommen, weil sie wirklich nur die klarsten Fälle angezeigt haben. Sie hätten dann noch viel, viel, viel mehr anzeigen können, aber sie haben sich wirklich auf die Härtefälle konzentriert. Und die so ein bisschen das Interessante, was dabei auch herauskam, ist zum Beispiel, dass manch ein User, der das auch mitverbreitet hat oder da recht aktiv war, zum Beispiel durchaus aus dem FPÖ-Umfeld kam. Solche Behauptungen und auch solche nicht ganz fairen Methoden, die sind ja auch politisch motiviert. Da geht es ja darum, auch eine Stimmung stärker zu verbreiten. Und darum finde ich es vollkommen in Ordnung, wenn man als Betroffener auch juristisch sich wehrt. Denn wenn jemand mit Lügen arbeitet, soll der Betroffene auch sich wehren können. Wir können ja nicht eine politische Debatte haben, wo einfach der gewinnt, der am meisten Lügen verbreitet hat über den anderen. So können wir nicht miteinander reden. Und es ist auch abseits der Politik so, dass die rechtliche Lage vollkommen klar ist. Ich darf nicht über jemanden von Ihnen hier einfach wilde Gerüchte verbreiten und zum Beispiel dazu führen, dass Ihr Geschäft geschlossen wird, weil keiner mehr hingeht oder Sie zur Persona non grata in der Gesellschaft werden. Dagegen gibt es Gesetze. Wir darf nicht andere Menschen einfach kaputt machen. Das ist zum Beispiel üble Nachrede, die da ist. Oder Cybermobbing etc. Da gibt es etliche Delikte in Österreich. Die Rechtslage ist hier sehr klar. Ich glaube, es ist aber wichtig, dass diese Gesetze auch zunehmend genutzt werden. Denn so häufig wird vieles gar nicht angezeigt. Und sehr häufig ist hier auch das Gefühl bei Bürgern, das ist so schwierig, ich kenne mich nicht aus. Ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass die Politik und einfach die Behörden es einfacher machen für Betroffene, dass sie das Gefühl haben, es bringt was, wenn ich das anzeige und es hilft mir vielleicht auch jemand. Und da möchte ich jetzt zum letzten Punkt kommen, weil ganz ehrlich, nicht alles ist klagbar, was böse ist. Es gibt auch Angriffe, die sind nicht unbedingt strafrechtlich relevant. Das Strafrecht soll ja wirklich die härtesten Untergriffe ahnden. Aber davor gibt es sehr viele Aussagen, die sind auch nicht in Ordnung. Und es gibt sehr viel Wut, die ist diffus, aber nicht unbedingt strafrechtlich relevant. Was kann man tun, wenn man online in so aggressiven Diskussionen drin ist? Oder was kann man tun, wenn man online auf einmal mit sehr viel, negativen Gefühlen konfrontiert wird. Eine Sache, die jeder machen kann und was ich immer empfehle, ist Humor. Nämlich Humor hat zwei wunderbare Facetten. Erstens, als Betroffener zeige ich mit Humor, dass ich mich nicht so leicht unterkriegen lasse. Wenn mich jemand ziemlich böse angeht und ich antworte mit Humor darauf, dann zeige ich auch, du würdest mich gern fertig machen, aber so leicht schaffst du das nicht. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Die Schriftstellerin J.K. Rowling, die die Harry Potter-Reihe verfasst hat, ist auf Twitter extrem populär auch. Und die wird auch immer wieder blöd angemacht von irgendwelchen Menschen. Und einer schrieb einmal, dass all ihre Bücher verbrannt gehören. Und jetzt muss man sagen, Bücherverbrennungen sind ja jetzt politisch und historisch nichts Unbelastetes, neben der Tatsache, dass es nicht gerade freundlich ist, wenn man sagt, das gehört verbrannt. Aber wie hat sie darauf reagiert? Sie hat dann den Tweet geretweetet und hat auf Englisch drüber geschrieben, Book burnings, yay, I'll bring marshmallows, also auf Deutsch, Bücherverbrennung, juhu, ich bringe die Marshmallows. Und was da passiert ist, man hat zuerst dieses arge Bild einer Bücherverbrennung und dann hat man so dieses Lagerfeuer, Romantik mit Marshmallows, die so reingehalten werden. Das ist der totale Bruch und Humor funktioniert oft, indem die Ebene gewechselt wird. Was sie aber damit auch zeigte ist, du kleines Würstel, du würdest jetzt gerne, dass ich mich über dich aufreg, aber das Ding gefallen mache ich dir nicht. Das fand ich eine sehr gute Antwort. Schon Sigmund Freud notierte, dass Humor etwas unglaublich Befreiendes hat. Ich lese Ihnen dazu eine Passage vor. Der Humor hat nicht nur etwas Befreiendes wie der Witz und die Komik, sondern auch etwas Großartiges und Erhebendes. Das Großartige liegt offenbar im Triumph des Narzissmus, in der siegreich behaupteten Unverletzlichkeit des Ichs. Das Ich verweigert es, sich durch die Veranlassungen aus der Realität kränken, zum Leid nötigen zu lassen. Es beharrt dabei, dass ihm die Traumen der Außenwelt nicht nahe gehen können. So schon Sigmund Freud sah, dass Humor so eine Methode ist, sich zu wehren und Dinge auch nicht zu nahe rücken zu lassen. Und da gibt es noch eine zweite Chance, die Humor bietet, und das ist so mein zweiter Vorschlag, nämlich manchmal kann Humor auch die Chance sein, dass eine Diskussion sich tatsächlich wieder beruhigt. Mit einem guten Humor ist oft extrem viel Aggression draußen. Mit einem guten Witz ist oft extrem viel Aggression draußen. Und auch da ein recht unterhaltsames Beispiel. Auf Twitter ist auch der Popsänger James Blunt sehr beliebt. Der hat sehr viele Follower, er wird aber auch immer wieder hart angegangen von diversen Usern. Und er antwortet meistens mit sehr kecken Replies, mit sehr kecken Antworten darauf. Zum Beispiel erklärte ein User mal an ihn adressiert, James Blunt sieht aus wie mein linker Hoden. Und natürlich hätte James Blunt sehr wütend sein können darüber oder hätte es ignorieren können, aber stattdessen schrieb er diesem User, der ihn mit einem Geschlechtsorgan verbreitet hatte, da solltest du dringend zum Arzt gehen. Und das Lustige ist, sie lachen. Was mich am meisten an dieser Anekdote beeindruckt ist, der User fand das auch lustig. Also man denkt sich, das ist ein ganz ein böser Mensch und der ist sicherlich total der James Blunt Feind. Aber als der diese Antwort las, hat er zurückgeschrieben, wow, ich glaube es nicht. Und dann hat er geschrieben, James Blunt ist jetzt meine liebste Celebrity. Und am Ende hat er geschrieben, ich wünschte, ich hätte seine Pfiffigkeit. Und mich beeindruckt das immer wieder, wie Humor auf einmal die ganze Wut verpuffen lässt. Keine Frage, die ursprüngliche Aussage war total nicht okay. Aber das ist schon beeindruckend, wie eine kecke Antwort das rausnimmt. Und damit möchte ich mal so meine Einführung enden lassen. Nämlich, was das Ganze zeigt, ist nämlich, ich glaube, das Wichtige angesichts dieses Stadiums, in dem wir da uns befinden, dass wir auf Hass nicht mit Hass reagieren, sondern versuchen entweder klar Nein zu sagen, zu signalisieren, wir dulden diesen Hass nicht, oder eine Einladung auszusprechen und zu sagen, komm, wenn du dich nicht so ganz ernst nimmst, muss ich mich auch nicht so ernst nehmen. Auf jeden Fall glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir als Gesellschaft auch wieder diesen Pfad zur Beruhigung finden und versuchen, eine digitale Debatte zu haben, in der man miteinander sprechen kann, sich auch nicht einer Meinung sein kann, ohne den anderen aufs Schlimmste zu verletzen. Ja, okay. Danke.
Dann sage ich gleich mal herzlichen Dank durch diese sehr umfassende und sehr anschauliche Reise durch die Schwierigkeiten im Netz, um das nett auszudrücken. Bevor wir gleich zu den Fragen kommen, Sie können auch gern schon aufzeigen, ich bin schon am Schauen, möchte ich gern nochmal zu der Caritas-Mitarbeiterin,
ja, genau.
Ich zu Beginn zurückkehren. Was würden Sie dieser Frau jetzt raten? Also vielleicht ist sie jetzt nicht so humorvoll, weil das wäre jetzt mein Problem, dass ich meine, oh Gott, das ist jetzt nicht so ganz meine Stärke. Was würden Sie dir wirklich raten? Also wenn die Hasspostings kriegt und vor allem auch Bedrohungen dann schon für die Kinder.
Das Beispiel der Caritas-Mitarbeiterin ist sogar sehr vielsagend im Umgang des Ganzen. Ich finde es sehr gut, ich habe sie nämlich auch für Profil getroffen und sie hat dann darüber geredet. Ich finde es zum einen extrem gut, dass sie auch bereit ist, das offen zu legen, weil es gibt Menschen, die sowas erleben und sich dann gar nicht trauen, das anzusprechen. Also das muss ja nicht in einem Medium sein, das kann auch sein, dass ich das meinen Freunden zeige. Also dass man einerseits dieses Bewusstsein fördert. Aber in diesem Fall ist das wirkliche Tragische, dieses Posting des 15-Jährigen, der geschrieben hat, alle Aufstell vergaße, das hat sie dokumentiert, das hat sie noch auf ihrer Seite. Dem Burschen hat sie gesagt, also eigentlich hat sie gesagt, sie wird das anzeigen. Und dann hat sich dieser 15-jährige Junge total entschuldigt und hat und sie gesagt, das war eher arg, weil er dann geschrieben hat, ja, in seinem Bekanntenkreis reden alle so. Und dann hat sie ihm versucht, also hat sie versucht, quasi Sozialarbeit bei ihm zu leisten. Das wirklich Tragische an diesem Posting, was die Kinder betrifft, sie hat mir erzählt, sie hat das gesehen und sie hat im Schock, sie hat das gelöscht. Und ich erzähle das immer wieder Menschen, die sowas erleben, dass die oft nur einen Teil dieser Hassbotschaften mehr haben, weil wenn man nicht total schon erfahren ist mit sowas, bekommt man sowas. Und die erste Reaktion ist, ich will das weghaben. Und dann drückt man auf Löschen, zum Beispiel auf Entfernen, und dann ist diese Nachricht weg. Und wahrscheinlich können Sie es über Facebook noch irgendwie anfordern, weil, wie man weiß, hat Facebook sehr viele Daten gespeichert, die an sich gelöscht werden. Aber das wirklich Schlimme ist, was ich raten würde, ist, egal was man bekommt, auch wenn es nicht so deutlich ist, immer alles dokumentieren. Das passiert nämlich immer wieder, dass gerade auf Facebook, vielleicht kennen Sie das, Sie schreiben mit irgendjemandem, muss ja nichts Böses sein, und 3 Monate später denken Sie sich, wo war diese Meldung und wie finde ich die? Und es ist genau das gleiche mit Hasskommentaren. 3 Monate später findet man, dass das Opfer nicht mehr denkt sich, wo stand das? Und das ist ein Problem, nämlich dann, wenn nach 3 Monaten wieder so etwas Komisches kommt und man denkt sich, ist das jetzt der gleiche User noch einmal? Hat sich der wirklich auf mich eingeschossen? Weil es ist sehr wichtig, da kann es ja auf einmal wirklich ernst werden. Da kann sich das in richtiges Stalking zuspitzen. Und in dem Moment habe ich zum Beispiel auch, wenn mich jemand über längere Zeit hinweg richtig hart angeht, habe ich auch juristisch bessere Karten. Das heißt, seit heuer gibt es einen Cybermobbing-Paragraphen und der hilft einem gerade, wenn über längere Zeit was ist, dass auch beim Staatsanwalt quasi den darauf anzusetzen. Also was ich dieser Frau raten würde, nicht noch einmal löschen. Und ich glaube, sonst hat sie eh schon sehr vieles sehr richtig gemacht, nämlich sie moderiert ihre eigene Facebook-Seite, das heißt, sie lässt diese Sachen nicht einfach so stehen. Sie hätte da auch juristische Schritte erwogen, wenn nicht dieser 15-jährige Bursch ihr nachweislich und sehr glaubwürdig gesagt hat, dass ihm das auch wirklich leid tut und so weiter. Aber ich glaube, das Problem ist, wir sind alles noch so in einer Lernphase. Mir fällt es immer wieder auf, dass Menschen sich an mich wenden und ich frage, naja, hast du das angezeigt oder hast du es dokumentiert? Und dass am Weg einfach jeder von uns ab und zu Fehler macht. Also einfach mehr dokumentieren, mehr mitdenken und also auch mitplanen für die Zukunft. Und dann eben auch, was sie vollkommen richtig gemacht hat, ist nicht sich mundtot machen lassen. Weil die größte Gefahr bei dem Ganzen ist ja, dass Leute dann irgendwann sagen, na, mir wird das zu blöd, ich mag es gar nicht mehr mich einbringen. Weil was am Ende dann passiert, dann haben die Rüpel gewonnen. Dann besetzen die alle Diskussionsräume. Und wenn es absolut arge Seiten von vornherein sind, ist es ja nicht so ganz schlimm. Nur es handelt sich hier ja oft auch wirklich um die Online-Auftritte bedeutender Zeitungen. Oder es handelt sich um wichtige Facebook-Seiten von Einrichtungen wie der Caritas. Und wenn wir auf all diesen Räumen, wo eigentlich zum Beispiel sich andere Menschen engagieren wollen, wenn wir dort uns alle zurückdrängen lassen und nur noch die den Ton angeben, die halt am aggressivsten vorgehen, dann haben wir wirklich eine kaputte Debatte. Ich bringe da gerne immer das Beispiel vom Kaffeehaus. Wir erleben ja, es wird ja derzeit sehr viel über den Sexismus gegenüber Frauen gesprochen. Das kann man sich so vorstellen wie im Kaffeehaus, wenn man sitzt im Kaffeehaus und ein Mann geht immer von einem Tisch zum nächsten und quatscht die jeweilige Frau dort unangenehm an. Und wie lange würden wir da zuschauen? Wie viele Frauen würden wir ihn sexuell belästigen lassen? Wäre das eine Frau, wäre das 5 Frauen, wäre das 10 Frauen? Würden wir ihn da einen Tag so das machen lassen oder 3 Wochen? Das Problem ist, oder das Gute ist, offline, also im Kaffeehaus, wird ziemlich schnell was passieren. Andere Menschen würden das Wort ergreifen, der Kaffeehausbesitzer, die Kaffeehausbesitzerin wird hingehen und sagen, hören Sie, so können Sie sich nicht aufführen, bitte verlassen Sie mein Kaffeehaus. Und am Ende wird sonst die Polizei gerufen werden. Und im Netz ist oft das Problem, dass auf all diesen Ebenen zu wenig passiert. Also ich sehe da eine Verantwortung der Bürger, also jeder Einzelne kann etwas tun, das heißt nur zu sagen, ich finde es eigentlich voll nicht okay, wie da diskutiert wird. Dann die Verantwortung der Plattform, die ähnlich wie der Kaffeehausbetreiber für ihren Raum schon eine Verantwortung haben. Und drittens die Politik, die zum Beispiel auch Druck machen kann, wenn das alles nicht passiert von den Webseitenbetreibern oder die auch schauen kann, geht die Polizei, geht die Justiz genügend ernst mit diesen Anzeigen um? Wird das genügend nachgegangen oder wird zu viel eingestellt? Also da kann man auf all diesen Ebenen noch viel mehr machen.
Hm. Dankeschön. Wir haben dort die erste Wortmeldung.
Meine Frage bezieht sich eher auf das, was Sie zum Schluss erwähnt haben, nämlich die Verantwortung der Plattformbetreiber. Weil ja zum Beispiel also diese Echo Chamber, die Sie angesprochen haben, wird ja dadurch verstärkt, dass die Konstellation der Beiträge auf Facebook so zusammengestellt wird, also anhand von meinen bisherigen Daten oder die Seiten, die mir vorgeschlagen werden. Oder ein anderes Beispiel, Sie haben gesagt, wenn man eingibt Bürgerkrieg Schweden, dann werden sehr viele Ergebnisse angezeigt. Das heißt, die Qualität oder Authentizität der Newsmeldungen spielen keine Rolle bei dem Ranking der Google-Suchergebnisse. Oder dann zum Beispiel Hasspostings werden von Facebook nicht gelöscht oder wenn man eine Löschung beantragt, wird dem viel zu selten stattgegeben. Und was fordern Sie da ein von den Internetunternehmen?
Ja, genau, das ist ein super Hinweis. Sie haben ja gerade zwei Sachen angesprochen. Erstens mal die Echokammer. Um das vielleicht kurz zu erklären, neben unseren normalen, also wir Menschen sind tatsächlich so, dass wir es uns gern argumentativ leicht machen. Das heißt, ganz unbewusst stufen wir oder werten wir Informationen höher, die unserem Weltbild entspricht. Das heißt Confirmation Bias. Das ist so, Sie lesen die Zeitung und denken sich, ah, ich habe es schon immer gewusst. Und das merken Sie sich dann auch eher zum Beispiel. Und wenn Ihnen irgendwas widerspricht, dann merken wir uns vielleicht weniger, wir werden es etwas niedriger. Das ist menschlich. Nur das Kernproblem ist, dass im Netz dann noch quasi maschinelle Sortierung hinzukommt und ein Teil der Selektion gar nicht von uns gewollt oder bewusst passiert, sondern der wird für uns gemacht. Facebook blendet uns Beiträge ein, von denen Facebook glaubt, die seien für uns relevant. Und das wirklich große Problem ist, wir können das nicht beurteilen, ob wie gut oder schlecht das Einblenden ist. Vielleicht ist es ein wunderbar tolles Selektionssystem, nur vielleicht ist es ein ganz schlimmes Selektionssystem. Wir wissen es nicht, weil dieser Algorithmus, der das macht, also ein Computerprogramm, nicht offen ist. Und auch nicht all die Kriterien. Also selbst wenn die genaue Funktionsweise nicht offengelegt werden würde, könnte man noch stärker die Kriterien erklären, wie der Algorithmus funktioniert. Auch das wird nicht offengelegt. Und so tappen wir alle im Dunkeln und haben dann so verschiedene Theorien, warum wird mir das jetzt eingeblendet? Und wir wissen gar nicht, was wurde mir alles nicht eingeblendet. Und da ist mir die Frage oder die Gefahr, dass diese Echokammer noch einmal enger wird, weil der Algorithmus eben unser Verhalten beobachtet. Facebook zeichnet nicht nur auf, was Sie anklicken, wo Sie auf Gefällt mir klicken, was weiß ich, sondern auch zum Beispiel nur, wenn Sie mehr Zeit auf einen Beitrag verbringen. Wenn Sie so rüber scrollen und reinlesen, dann wird das auch bereits verzeichnet. Das heißt, alles, was Sie Zeit schenken, selbst wenn Sie nie ein Signal geben, ich möchte noch mehr, wird das mit ausgewertet. Und natürlich will Facebook in erster Linie, dass Sie einfach viel Zeit auf der Seite verbringen, weil ja dadurch Facebook auch Geld macht, weil Ihnen mehr Werbung eingeblendet wird. Und was fehlt ist hier zum Beispiel eine Forderung der Transparenz, nämlich es könnte schon reguliert werden seitens der Politik, inwieweit diese Kriterien des Algorithmen offengelegt werden müssen. Ich rede ja gar nicht von Betriebsgeheimnissen, ich rede nur von Informationen für Bürger, dass wir es zumindest besser einschätzen können, was zeigt uns Facebook und was nicht. Aber was ich noch wichtiger fände, also das können wir auch regulieren, so eine Art Prüfstelle für Algorithmen. Es könnte sehr wohl passieren, dass einfach unabhängigen Wissenschaftlern Zugang geboten wird, die dann einfach selbst Studien machen und zum Beispiel schauen, politische Inhalte, die ihnen widersprechen, zu wie viel Prozent werden die ausgefiltert? Faszinierenderweise gibt es eine Studie zu dem Thema, inwieweit Facebook uns eher politische Inhalte einblendet, die unserem Weltbild entspricht. Und da selbst und das Lustige ist, diese Studie wurde von Facebook-Mitarbeitern gemacht. Und selbst diese Studie von Facebook-Mitarbeitern, deren Methodik auch noch umstritten ist, aber selbst diese Studie von Facebook-Mitarbeitern fand heraus, dass tendenziell Informationen eher eingeblendet werden, die dem eigenen Weltbild entspricht. Ich glaube, bei Konservativen waren es 5% mehr Nachrichten nach dem eigenen Weltbild und bei Demokraten waren es 8% in den USA. Und das Lustige ist, Facebook hat diese Zahlen dann veröffentlicht und hat gesagt, das ist alles nicht so schlimm, wie gesagt. Nur hat niemals jemand eine Zahl genannt gehabt. Es gab nie eine Zahl, wo jemand gesagt hat, 27% oder 17%. Das war schon mal sehr gut gespinnt. Und dann gab es sehr viel methodische Zweifel daran. Und auch das Problem, diese Studie kann von keinem anderen Wissenschaftler wiederholt werden. Also ein wichtiges Gütekriterium von Wissenschaft ist ja, dass es wiederholt werden kann, eine Studie. Und dann schaut man, findet der nächste Wissenschaftler wieder das Gleiche raus. Aber selbst das geht dann nicht, weil ja die anderen Wissenschaftler dieses Dataset nicht haben, um das nochmal zu wiederholen. Also das wäre etwas, was man machen könnte. Da muss nicht ich oder irgendwer Einblick in Firmengeheimnisse bekommen, sondern nur mal Wissenschaftler schauen, was macht dieser Algorithmus, ist das zuverlässig oder nicht. Und das Zweite ist auch Transparenz, das kann die Politik auch einfordern, nämlich ein Kernproblem bei dem ist ja, dass eben manchmal Beiträge gemeldet werden, die unglaublich verletzend sind und Facebook löscht sie nicht und schreibt zurück, entspricht unseren Community-Regeln, obwohl da wirklich arge Dinge drin stehen und obwohl Facebooks Regeln eigentlich streng sind. Man denkt sich, wie geht das? Und da gibt es jetzt mittlerweile schon die Frage, wie viele Moderatoren engagiert Facebook wirklich und wie viele vor allem deutschsprachige Moderatoren und wer liest diese Beiträge und wie viel Zeit hat ein Facebook-Moderator, sich das dann den Fall anzusehen. Und das sind alles sehr gute Fragen, die niemand beantworten kann außer Facebook und sie legen diese Zahlen bisher nicht offen. Und ich glaube, wenn weiterhin so anekdotenhaft gewisse Sachen nicht gelöscht werden, wo viele Bürger sagen, das gibt's ja nicht, ich glaube, dann werden wir in die Situation kommen, wo die Politik auch vielleicht irgendwann regulierend eingreift. Beispielsweise, ich erfinde jetzt irgendwas, könnte man sagen, dass bei börsennotierten Unternehmen, deren Hauptgeschäftsfeld quasi menschliche Interaktionen und Kommentare sind, dass die verpflichtet sind, offenzulegen, wie viele Moderatoren sie beschäftigen, wie viele beispielsweise im deutschsprachigen Raum Hasskommentare gemeldet werden und wie viele Prozent dieser Hasskommentare auch gelöscht werden. Weil wenn man solche Zahlen hat und dann hat man zum Beispiel, ich erfinde jetzt wieder was, 1 Million Hasskommentare und 7 Moderatoren, die das innerhalb von 3 Tagen abarbeiten sollen, dann kann man sich ausrechnen, ist das jetzt angemessen oder nicht. Und so tappen wir aber im Dunkeln.
Okay, danke schön. Wir haben jetzt gleich herüben noch eine weitere Wortmeldung und wandern dann rüber mit dem Mikrofon, dann ist der Weg nicht so kompliziert.
Ich hätte eine Frage in diese Richtung. Also, ich finde ja, es ist angesprochen worden mit diesem Facebook-Community, also Moderator oder das Algorithmen, und da habe ich gehört, dass das ja eigentlich gar kein Algorithmus an sich ist, sondern sitzen Menschen dort, die werden beschäftigt, die kennt aber keiner und da weiß einfach keiner auch, wie die subjektiv immer wieder die Algorithmen anpassen, an denen wir dann das Ganze angezeigt bekommen. Das heißt, es ist ja gar nicht so standardmäßig abzulesen jetzt, wie ist jetzt das Gerüst für das ganze System. Das kann ja jedes Mal wieder anders sein, wenn das dieser Chef da von dieser wieder verändert. Das heißt, wie kann man das denn dann überhaupt überprüfen? Man müsste nicht einmal hingehen als Journalist, da habe ich auch noch nie was richtig gehört, dass da einmal Facebook anklopft, da müsste man etwas machen, aber ist das überhaupt möglich und das staatlich dann zu kontrollieren, also wie die dann arbeiten, wenn dann das dem Staat nicht gefällt, weiß ich nicht, das ist schwierig, Kommunikation staatlich zu kontrollieren, da haben wir ja schlechte Erfahrungen, oder?
Okay, danke schön. Ich würde sagen, darf ich Sie bitten, ganz kurz? Also okay, sonst hätten wir es ja einfach da durchgereicht.
Okay, ich sage, das ist ein sehr guter Einwand, beziehungsweise, um vielleicht das kurz auch noch auseinanderzutrösten, weil da gab es erst vor ein paar Wochen Berichte genau zu dem Thema und das ist, glaube ich, sehr, das Geschickte ist oft, dass das so ein komplexes Thema ist, dass dann oft manchmal für den einzelnen Konsumenten gar nicht mehr durchsichtbar ist, über welchen Aspekt von Facebook wir reden. Nämlich vor ein paar Wochen gab es diese Meldung, dass auch Mitarbeiter, also menschliche Mitarbeiter von Facebook Nachrichten ausselektieren. Und das war muss man sagen, dieser Bericht war eigentlich für ein Feature, das es nur in den USA gibt, nämlich Trending Topics, wo neben der normalen Filterauswahl auf der Seite noch so ein Kastel eingeblendet ist von Themen, die jetzt angeblich total angesagt sind. Und da hat sich herausgestellt, dass gewisse Themen rausgeschmissen worden sind, obwohl viele User darüber diskutiert haben. Zum Teil beispielsweise konservative Nachrichten. Andererseits auch, finde ich sehr, sehr unterhaltsam, auch bei Meldungen über Facebook musste das besonders sensibel behandelt werden und anscheinend eine größere Kette an Absegnungen durchlaufen, ob das jetzt zum Trending Topic gemacht wird. Aber also das ist das eine, wo es zu Recht sehr viel Kritik gab. Aber im Rahmen dieser Aufregung fiel dann etwas anderes auf, nämlich Facebook hat dann immer gesagt, nein, wir machen das nicht und wir wollen auch tatsächlich da nicht inhaltlich eingreifen. Das glaube ich Facebook sogar. Ich glaube nicht, dass die eine wahnsinnige politische Agenda haben. Aber sie machen einen Schmäh, nämlich sie sagen dann immer, unser Algorithmus ist ja eine neutrale, wir sind eine neutrale Plattform und unser Algorithmus ist Technik. Und das ist nämlich ein großer, guter Gag, nämlich das ist so, als ob Algorithmen sowas wären wie die Gravitation oder so ein Naturgesetz. Und als ob der Algorithmus halt so ist, weil das ist der Algorithmus. Nur, das ist natürlich ein Unsinn, weil die Gravitation gibt es, egal ob es uns Menschen gibt oder nicht. Den Algorithmus gäbe es ohne uns Menschen nicht. Und vor allem, wie schon richtig gesagt, gibt es ein eigenes Team, das nur für den Algorithmus zuständig ist. Und dieses Team schraubt ständig an dem Algorithmus herum und sagt, wenn wir dieses Kriterium verändern, bleiben die Leute dann 5 Minuten länger, also solche Sachen. Das heißt, Facebook hat den Algorithmus erfunden, es schraubt ständig daran herum und dann sagt Facebook, aber wir sind eine neutrale Plattform. Und das ist natürlich, dass jeder, der sich damit beschäftigt, weiß, das geht sich nicht aus, die Argumentation. Und zur Frage, was kann der Staat machen? Ich glaube, dass in ganz vielen Bereichen der Staat einfach gewisse Experten braucht, die für ihn dann eine Expertise abgeben könnten. Also zum Beispiel, was Facebook hier hat, die Leute, die diese Algorithmen machen, die werden Data Scientists auch genannt. Die können aus großen Datenmengen zum Beispiel Informationen rauslesen. Und es gibt aber auch an Universitäten solche Data Scientists, die sehr, sehr nachgefragt sind mittlerweile. Und wenn sie zum Beispiel so, wenn es so eine Art Expertenstelle gäbe, die einfach Einblick bekommen, dann wären wir schon einen Schritt weiter. Also wenn jemand, der keine finanzielle Abhängigkeit zum Beispiel von Facebook hat, dann könnte man die engagieren. Naja, ich glaube zum Beispiel, jemand würde sich das anschauen und der sieht dann, aha, das ist total arg, weil was zum Beispiel möglich wäre, dass sich herausstellt, dass Facebook eben total unterhaltungsgetrieben ist und dass gewisse Gefühle eher unterstützt werden, wie was weiß ich, Wut oder haha, lustig, also dass wenn sich so gewisse spezielle Formen absetzen, dann ist die Frage, ab wann ist das problematisch? Und man kann zum Beispiel auch, es gibt den Begriff der algorithmischen Diskriminierung, zum Beispiel, das haben unabhängige Wissenschaftler beim Google herausgefunden, skurril ist, Google hat ja Advertising, also Sie können ja eine Job-Annonce bei Google inserieren und dann wird jemand, der sich Kauffrau, was es ich eingibt oder Job-Manager, bekommt dann Ads. Und das Interessante ist, die Google Ads hat sich herausgestellt, Frauen bekommen Ads, die schlechter bezahlt sind als Männer bei Google. Das haben unabhängige Wissenschaftler herausgefunden. Und wenn die zum Beispiel auch bei Facebook, was weiß ich, irgendwelche Missstände oder Sachen, wo man sagen, das will man eigentlich nicht haben, dann kann natürlich im Notfall die Politik sagen, einerseits Druck machen und wenn notfalls nicht ist, kann man sagen, regulierend eingreifen. Aber wir sind so weit von sowas entfernt. Ich tue mir das wirklich schwer, weil das ist so wie, ich rede jetzt über das, wie man Ferrari zusammenbaut und wir haben noch nicht mal das Rad erfunden. Also im Sinne.
Okay. Ich möchte jetzt gerne diese Debatte abschließen, weil wir noch einige weitere Fragen und Wortmeldungen haben. Ich bitte jetzt Sie darum.
Mein Name ist Sperl. Ich stimme allen Ihren Ausführungen zu, Frau Brodnik, also widerspreche nichts und finde alles sehr gut. Ich möchte nur 3 kurze Aspekte ergänzend einbringen. Das erste ist das Thema, das Sie zum Schluss angesprochen haben, Prozesse zu führen gegen Internetbeschimpfungen. Das wird sehr gut und wichtig sein, weil wenn Prozesse geführt werden, Leute verurteilt werden, lernen auch die anderen, vielleicht nicht durch Einsicht, sondern durch Furcht, dass das nicht zulässig ist und dass man das nicht machen darf, so wie bei anderen Fehlverhalten auch. Das zweite ist, Sie haben erwähnt, dass es im Netz eben leichter fällt, vielen Leuten andere zu beschimpfen, zu beflegeln, weil es anonym ist, weil man dem man beflegelt, nicht ins Auge sieht. Das ist eine altbekannte Tatsache, das stimmt bei vielen Sachen. Es kann aber auch im täglichen Leben von Auge zu Auge passieren, dass man auf das Wüsteste beschimpft wird. Auch wenn man sich nicht immer sehr prekären Situationen aussetzt. Mir ist das schon ein Dutzendmal sicher passiert. Man braucht nur laufen zu gehen und einem Hundehalter zu sagen, bitte leih deinen Hund an, es ist ein Leinengebot. Das ist nicht lustig. Man wird dann, selbst wenn man das höflich sagt, auf das Wüsteste beschimpft. Ich habe da schon Meldungen gehört und nicht von einem von zehn, sondern von acht von zehn. Das ist ein Sonderaspekt, betrifft aber nicht das Netz. Und das Dritte, das ist mir am wichtigsten, die Begriffe, die jetzt verwendet werden für diese Beschimpfer, sie verwenden ihn auch, Hass im Netz. Sie haben öfters jetzt Hassmelder oder Hassposter gesagt. Hassposter ist ein gängiger Begriff, er wird inflationär benutzt, ähnlich wie Wutbürger oder Neidgenosse. Die Begriffe alle haben gemeinsam, dass sie auf Stimmungen und Gefühle abzielen. Man kann aber nur die Meldung, den Inhalt und die Form des Postings sehen und beurteilen, aber die Stimmung dahinter nicht genau wissen. Ich kann genauso gut aus Verstörung, Verunsicherung, Angst, Enttäuschung, sonstiges, gehässige Meldungen machen. Und wenn man moralisch höher stehend sein will und zu Recht andere für ihre Beschimpfungen, Verleumdungen, Unterstellungen, Lügen kritisieren will, dann muss man selber moralisch unangreifbar sein. Dann darf man nicht Unterstellungen betreiben und es ist eine Unterstellung, einen Poster, der irgendetwas schreibt, Hass als Motiv oder Gefühl für dieses Posting zu unterstellen. Man kann das Motiv nicht wissen, man kann es vielleicht erahnen. Es können von den von mir genannten verschiedene sein, ein Konglomerat oder auch ein anderes. Und ich finde diese Verwendung solcher Begriffe, wenn du das machst, bist du ein Hassposter, wenn du das machst, bist du ein Wutbürger, wenn du das machst, bist du ein Neidgenosse, absolut unzulässig. Beschimpfungsposter, Gehässigkeiten von sich geben, das ist zulässig, weil das kann man objektivieren. Hass als Motiv ist eine reine Unterstellung und bei den anderen Begriffen ähnlich. Deswegen sollte man das nicht verwenden.
Ich sage in zwei Sachen. Sie haben vollkommen recht, dass man differenzieren muss, aber ich warne jetzt eines. Eines möchte ich schon sehr klar sagen. Ein bisschen eine Gefahr sehe ich schon auch, dass man gewisse Dinge nicht ansprechen darf. Nämlich, dass ich... Nein, aber lassen Sie mich kurz... Ich verstehe Ihren Einwand, nämlich im Sinne von... Ich habe zum Beispiel schon sehr lustige Anfragen von Medien gehabt, die gemeint haben, sie schicken mir wütende Kommentare und ich soll dann irgendwie auf quasi eine Art Hassskala eintragen, was das ist. Und ich sage immer, mir geht's ja bei diesem Problem nicht um den einzelnen User, weil es wäre total, zum Beispiel ich bin immer sehr zurückhaltend, einzelne Menschen, die da etwas Wütendes schreiben, so hinzustellen und sagen, das ist jetzt der Hans XYZ, ist jetzt das Problem. Nur dass ich den Überbegriff Hasskommentar nutze, ich glaube, das ist wichtig, weil das ist Hass, das wir da erleben. Und Sie haben vollkommen recht, dass nicht jeder, der etwas Bösartiges schreibt, gleich ein Hasskommentator ist. Nur, wenn mir als Frau gesagt wird, du gehörst vergewaltigt, es tut mir leid, aber da ist das Wort Hass vollkommen. Das ist auch, selbst wenn er das aus Angst macht, selbst wenn er das aus Acht macht, ist das eine Form von Hass mir gegenüber, die nicht okay ist.
Okay, ich muss ein bisschen auf die Zeit schauen, weil wir schon relativ weit vorangeschritten sind. Ich glaube, es geht einfach darum, auch wir müssen achtsam sein mit Worten. Ich glaube, das ist das Thema.
Ich möchte es wirklich schon ganz kurz sagen. Es ist, Sie haben vollkommen recht, dass es verschiedene Straftatbestände im StGB gibt, aber natürlich ist das Motiv bei Gericht sehr relevant. Wenn ich aus Hassrede heraus gewisse Sachen schreibe, bin ich in anderen Tatbeständen drin. Und natürlich ist gerade vor Gericht die Frage, ob jemand zum Beispiel etwas Böses über Juden schreibt, weil er Juden wirklich hasst, ein wesentlicher Aspekt. Und Sie haben vollkommen recht, ich kann, wenn ich ein Posting sehe, nicht in den User hineinschauen. Und wissen Sie, was ich da rate? Das ist nämlich immer so, wenn Leute fragen, da kommt irgendwas Aggressives daher. Und jetzt, ich rede jetzt nicht von den ganz Orgensachen, also ich rede jetzt nicht vom strafrechtlich Relevanten, wo jemand sagt, ich bedrohe dich mit dem Mord, was weiß ich. Wenn nur ein aggressiver Kommentar daherkommt und Sie wissen nicht, wie aggressiv ist das wirklich, was echt hilft, ist zum Beispiel zurückzuschreiben und sagen, wenn Sie Ihre Kritik sachlich voranbringen, bin ich gerne bereit, mit Ihnen zu diskutieren, weil in solchen Fällen ganz, ganz oft jemand sofort zurückrudert. Die Unsichtbarkeit, die ich schon angesprochen habe, da wird der Person auf einmal klar, ah, Moment, die Person, über die ich da schreibe, die liest das sogar. Und sehr häufig entschuldigen sich diese User auch und sagen, mal wissen Sie, ich habe gerade, mir geht's gerade nicht gut, ich habe meine Wut da jetzt sicherlich an Ihnen ausgelassen. Da stimme ich Ihnen absolut zu. Ich glaube nur, ich tue mir schwer, diese Diskussion zu führen, wenn ich gewisse Begriffe nicht nehmen kann, weil die Debatte, die wir jetzt haben, die ist da, weil, glaube ich, sehr viel Hass tatsächlich existiert und den muss man ansprechen. Aber ich stimme Ihnen zu, man muss jedem User und jedem, der auch mal vielleicht nur sich ein bisschen im Ton vergreift, die Chance geben, auch von der Wut runterzukommen. Und das ist nicht alles.
Okay, ich möchte aber jetzt trotzdem weitergehen. Wir haben hier eine weitere Wortmeldung.
Bezüglich der Trolle. Wäre es eine gute Möglichkeit, Trolle mit ihren eigenen Methoden zu schlagen oder bezüglich, oder besser gesagt, die Trolle mal selber in die Position der Opfer oder mal gewaltsam reinzudrängen, mal von seiner eigenen Medizin zu kosten zu lassen?
Okay. Das ist ganz lustig, stimmt. Also, es gibt verschiedene. Wenn man zum Beispiel differenziert zwischen Trolle und Glaubenskrieger, gibt es verschiedene Antworten, die man machen kann. Und zum Beispiel sollte man mit Trollen anders umgehen als mit Glaubenskriegern, weil ein Troll will provozieren. Beim Troll ist es manchmal sinnvoll, den total ins Leere laufen zu lassen, also nicht zu antworten, weil der sich ärgert, wenn er denkt, boah, die sind sie alle ganz wütend, wenn ich das schreibe, und dann reagiert man nicht, denkt sich, was habe ich schlecht gemacht? Warum war ich nicht erfolgreich? Also das ist Don't Feed the Trolls, das Klassische. Und die zweite Strategie, die es bei Trollen speziell gibt, ist, das nennt man Trolle-Trollen, nämlich es gibt's immer wieder in so Foren, wo dann zum Beispiel in Katzenforum, gehe ich nochmal zurück, dass dann die anfangen, den zurück so gemein zu behandeln, so dass der sich ärgern muss. Weil der Troll ist ja, glaubt, er ist intellektuell erhaben, wenn jemand sich aufregt. Und wenn dann aber der Troll sich auf einmal aufregen muss, wenn man den so gut zurück quasi sich lustig macht über ihn, dann ist das die größte Niederlage für einen Troll, weil er merkt, die anderen sind intelligenter als man selbst. Ich finde, das ist ein sehr guter und wichtiger Ansatz. Ich glaube nur, was sehr wichtig ist, es gibt natürlich auch Trollformen, die schon ins strafrechtlich Relevante gehen, also wo das Zurücktrollen, wo man vielleicht eine Grenze überschritten hat. Ich habe in meinem Buch so ein Beispiel, ein englischer Troll hat in so einem Kondolenzforum auf Facebook geschrieben, dass er, da sind Teenager gestorben und er hat geschrieben, dass er die Schüler dort abknallen wird, dass er ein Massaker an einer Schule veranstalten wird und dass, dann hat ein Mädchen sich quasi versucht, dem Troll gegenzustellen, sagt, du bist ja gar nicht ernst zu nehmen. Dann hat er gesagt, und für dich habe ich eine Kugel, da steht der Name drauf. Solche Sachen hat er geschrieben. Das hat dazu geführt, muss man sich vorstellen, dass am nächsten Tag, nachdem er das gepostet hat, 3000 Kinder in dieser Ortschaft nicht in die Schule gehen konnten, weil wir kennen die USA, die natürlich alle Angst haben vor Massenshootings und das hatte sehr, sehr reale Auswirkungen. Also da ist eine Grenze, wo das Zurücktrollen, also da nicht, aber ja, Zurücktrollen ist super und kann so der Moment sein, wo der Troll merkt, er ist nicht geschickt genug, um das, ja.
Okay, da war danke. Ich selber mal bei einem Vandaljagd dabei, wo wir einen Troll so erdemals in die Enge getrieben hat, dass er angefangen zu rären.
Ja, bitteschön.
Das Web ist ein weites Feld, ja.
Meine Frage geht an alle Qualitätsjournalisten der Medien. Und zwar möchte ich wissen, wie schaffen wir am besten die Gratwanderung zwischen freier Meinungsäußerung und Zensur. Jetzt möchte ich das ganz konkret ausformen. Ich bin Poster bei den oberösterreichischen Nachrichten, beim Standard und Facebook-User. Und meine Erfahrungen sind so, die oberösterreichischen Nachrichten haben einen Kodex, was nicht gewünscht ist. Also da steht klar drinnen, keine Bedrohungen, keine Beschimpfungen und so weiter. Der Account ist völlig anonym. Das Einzige, was Sie dort brauchen, ist irgendeine Telefonnummer angeben. Dann können Sie dort posten. Das Niveau ist nicht so berauschend hoch, weil das hängt für mich mit der Anonymität zusammen. Beim Standard ist es so, dass ich dort meinen Account habe, als Johann Balzenberger und mit Passwort. Und im Unterschied zu den Nachrichten, die nicht konforme Postings im Nachhinein dann durch einen Zensor löschen lassen, können Sie beim Standard eine nicht konforme Nachricht gar nicht publizieren, Die wird nämlich gefiltert und erst wenn sie keine Bedrohungen enthält, wird im Standard das Posting erscheinen. Bei Facebook habe ich die beste Erfahrung, weil sie finden dort von mir keine Privatinformationen, aber ein Bild, ein Foto meines Gesichts. Das heißt, das habe ich bewusst so gemacht, keine Mickey-Maus-Figur. Ich möchte tatsächlich als Johann Palzenberger mit einem Porträtfoto dort diskutieren. Und meine Erfahrungen sind deswegen dort am besten. Was ich so weiß, also mir persönlich nicht passiert, aber Facebook ist sehr wohl konsequent und löscht Postings, die gewisse sensible Worte enthalten. So kenne ich das. Ja. Das macht anscheinend ein Algorithmus, eine Maschine. Wenn Sie da statt schwarze Neger sagen, verschwindet das Posting.
Das ja?
Also jetzt noch einmal zurück zu meiner Frage. Ich denke, die Medien haben eine Verantwortung, aus den Wutbürgern Mutbürger zu machen. Ja, das ist auch mein Ziel. Und ich bewege mich dort, so wie ich nicht in Spelunken gehe, bewege ich mich in Facebook vor und dort, wo Niveau herrscht und Disziplin herrscht. Das ist meine erste Selektion. Ja. Aber eigentlich ist das eine Aufgabe der Medien. Wie könnt ihr, was wäre nach Ihrer Meinung jetzt die beste Methode? Im Nachhinein zensieren, vorher schon filtern, gewisse Dinge gar nicht zulassen. Wo ist da der beste Mittelweg?
Ich sage zwei Dinge, weil es eigentlich zwei Ebenen, die Sie ansprechen. Nur kleines Verständnis, kleine Information, dass Facebook gewisse Worte automatisch filtert, dass Sie könnten jetzt alle einprobieren und das eintippen auf Facebook, das wird stehen bleiben. Das ist eher so, dass wenn Sie Postings haben und die gemeldet werden und da ganz klare Worte drin sind, sich die Moderatoren wahrscheinlich deswegen leichter tun. Aber ist eh gut, wenn Sie diese Erfahrung haben. Finde ich sehr positiv. Ich sage, das ist eine sehr wichtige Frage, was können Medien tun? Und da haben Sie zwei Sachen angesprochen, nämlich zum einen die Identifikationsfähigkeit, nämlich selbst wenn man im Netz nicht immer den richtigen Namen angibt, gibt es ja verschiedene Ebenen der Identifizierbarkeit. Das heißt, manchmal bin ich pseudonym unterwegs auf einer Seite, habe aber ein fixes Profil. Und so ein fixes Profil, wo man vielleicht auch stolz drauf ist, das ist ein sehr guter Zugang. Und um das ein bisschen verständlich zu machen, eine sehr interessante Untersuchung hat sich auf Zeitungsforen, südkoreanische Zeitungsforen angeschaut, welche Accounts die am wenigsten Schimpfworte verfassen. Das waren 75.000 Zeitungspostings in Südkorea und in diesen Foren gibt es drei Arten von Usern. Das eine sind so klassisch wie in den oberösterreichischen Nachrichten, so sehr anonyme Accounts, die heißen Hupsi 123 halt auf Koreanisch und haben kein Profil. Das heißt, da klicke ich auch nicht drauf, finde mehr Informationen, das sind nur irgendein User. Das zweite ist zum Beispiel jemand, der mit einem Twitter-Account dort postet. Das kann pseudonym sein, also man muss nicht immer die echte Identität wissen, aber es gibt so ein Account dahinter, Profil. Und wenn ich zum Beispiel auf Twitter 327 Follower habe, will ich die vielleicht nicht unbedingt verlieren, weil ich dann grob werde. Und das dritte ist dann der Klarname. Also dann waren auch Facebook-Profile mit Klarnamen. Und tatsächlich haben jene Profile mit Facebook-Account am wenigsten Schimpfworte verfasst. Und am zweitwenigsten haben die pseudonyme Accounts mit fixer Identität, also die Twitter-Accounts zum Beispiel, weil eben wie gesagt, wenn ich eben meine 327 Follower habe und die folgen mir, weil sie finden, ich finde so lustig und ich poste so kluge Sachen und dann fange ich an, unfreundlich zu werden, dann werden die vielleicht sagen, ich folge dem nicht mehr. Also Identität ist ein wichtiger Faktor und das können auch Medien besser machen. Das finde ich macht der Standard gut, dass man schon ein Online-Profil hat, dass ich glaube einige Poster dort auch recht stolz sind, dass sie gewisse Kriterien erfüllen. Das ist die eine Ebene. Und ich glaube, so diese Anreize zu schaffen, dass Menschen eher belohnt werden, die sich sachlich einbringen, das finde ich sehr gut. Und das Zweite ist, was Sie jetzt Zensur genannt haben, ich bin bei dem Begriff Zensur da sehr zurückhaltend, weil der oft so ein bisschen den Blick auf die Dinge verstellt. Nämlich, der Begriff Zensur ist ja deswegen in unserer Gesellschaft so geahndet, weil es vor allem historisch gesehen um den Staat geht, der gewisse Nachrichten zensuriert, beschlagnahmt, schaut, dass gewisse Meinungen nicht verbreitet werden können, Ideen und so weiter. Wir lehnen ja Zensur ab, damit zum Beispiel politische Parteien, Bürger Ideen einbringen können. Aber bei dem Begriff Meinungsfreiheit geht es ja darum, dass man über politische Themen streiten kann und unterschiedliche Meinungen beziehen kann. Was nur oft verwechselt wird, ist, es gibt dann eine Grenze, wo jemand mehr als nur Meinung sagt, wo er beleidigend ist. Also ich gebe Ihnen ein Beispiel für ein Thema, das heftig diskutiert wird online, sind alle Gender-Sachen, Quotenregeln, soll es Quoten, Frauenquote in Aufsichtsräten geben und so. Da können Sie sicher sein, puh, da wird hart diskutiert. Aber ich glaube, dass wir eine gesellschaftliche Debatte brauchen, wo zum Beispiel es vollkommen klar ist, man kann der Quote gegenüber ganz unterschiedliche Meinungen haben. Man kann sagen, ich finde die Quote gut, ich finde die Quote schlecht. Und man kann beide diese Meinungen so ausdrücken, dass das vollkommen in Ordnung ist und dass das auch jedes Medium akzeptieren wird. Nur wenn ich schreibe, ich lehne die Quote ab, du Schlampe, habe ich dann eigentlich Grenze da überschritten, weil in dem Moment auch eine Beleidigung dabei ist. Und ich glaube, da muss man sehr genau auseinanderdividieren, ist das jetzt eine inhaltliche Position oder ist es mehr als das? Und ich glaube, da haben Medien die Verantwortung, gewisse Untergriffe, wo es nicht um Information oder Position geht, sondern um die Beleidigung des anderen auszuselektieren. Und das ist in meinen Augen nicht Zensur, das ist Verantwortung. Warum? Wenn ich ein Forum habe, wo zum Beispiel dann jeder, der eine andere Meinung hat, als Idiot, als Nazi, als Schlampe, es gibt ja verschiedenste Sachen, die man dann genannt wird, bezeichnet wird, dann werden viele Menschen sagen, naja, so will ich eigentlich nicht diskutieren. Und was passiert ist, dass ein Teil der User fern bleibt, weil sie sagen, das ist mir zu hart. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass Medien einfach sagen, ich bin für Diskussion, ich bin auch für eine diverse Debatte, nur ich will gewisse Schimpfworte nicht haben. Und das, glaube ich, müsste mehr passieren. Dass es nicht so um inhaltliche, also es geht da, glaube ich, wirklich nicht um inhaltlich, es geht um Tonalität. Und das einmal in der Debatte vorbringen, dass man sich unterschiedlicher Meinung sein kann, aber bitte ohne Beleidigung oder gar Drohung, dann ist schon viel erreicht. Die Meinungsfreiheit ist nicht das Recht, immer und überall Gehör zu finden. Medien haben schon das Recht zu sagen, wenn dieser User dauernd dagegen verstoßt, dann hat er auf unserer Seite nichts verloren. Das ist noch kein Eingriff in die Meinungsfreiheit, denn dieser User kann erstens in jedes andere Forum gehen und wenn er überall gesperrt wird in ganz Österreich, könnte er sogar ein eigenes Forum starten. Also da wird auch sehr schnell so von sehr rabiaten Usern so getan, als ob jedes Sichern der Redaktion das Problem sei. Wo ich Ihnen aber recht gebe, wo zum Beispiel, was Medien viel besser machen könnten, ist zum Beispiel erklären, warum sie was gelöscht haben. Das passiert immer wieder, dass Leute Postings gelöscht werden und nicht verstehen. Wer das sehr, sehr gut macht, ist Zeit Online. Wenn die was löschen, dann schreiben die, Kommentar gelöscht, bitte bleiben Sie sachlich. Oder Kommentar gelöscht, bitte verwenden Sie nur seriöse Quellen. Da muss man auch die User nicht zustimmen. Vielleicht meint der User, dass das sachlich war. Nur es ist trotzdem eine relevante Information. Warum habe ich was gelöscht? Genau. Und nämlich vor allem auch zeigen, welchen Kommentar will ich haben. So quasi zeigen, aha, diesmal war es super, das habe ich stehen gelassen. Ja.
Okay, danke schön. Wir haben jetzt noch eine weitere Frage.
Frage, gibt es eigentlich Studien, die besagen, wieso der Hass eigentlich zunimmt? Also das heißt, also ich habe den Eindruck, dass in den letzten der Hass, also der Begriff Hass eigentlich mehr oder weniger fast inflationiert wird. Ja. Das heißt, also ich weiß nicht, Bundespräsidentenwahl, 50% sind für den Van der Bellen, 50 dagegen, die beiden hassen sich. Jetzt haben wir Brexit, in Zusammenhang mit dem Brexit habe ich oft gesehen, oder schon mehrmals gelesen, dass man die Engländer hassen muss. Es gibt einen fürchterlichen Hass der EU-Kommission, weil die Engländer Widerstand leisten. So eine Sauerei, wie gehört das? Also das heißt, also und da glaube ich, spielen die Medien sehr wohl auch mit, indem sie da das übertragen. Es wäre eigentlich angebracht, dass man hier die Worte eigentlich wieder ein bisschen runterbringt und nicht diese Inflationierung des Hasses freund.
Vollkommen richtig. Ich sage dazu, es gibt auch so ein unbehagliches Zusammenspiel zwischen Medien und Internetforen, Postern oder Facebook-Postern. Nämlich, man muss jetzt auch ganz ehrlich sein, was Hass ist, ist ja auch Drama. Nämlich, wenn ich lese als Leser, der eine hasst den anderen, denkt man, oh spannend, das klingt jetzt spektakulär. Das ist Drama und Medien verkaufen Blätter mit Drama, in dem quasi die Zuspitzung passiert und Facebook ist eine Dramamaschine im Sinne von, wenn ich auf Facebook gehe und denke mal, da ist immer spannend, weil da sehe ich wieder, wie sie alle die Köpfe einschlagen, das ist ja auch Drama. Und ich glaube, da gehen oft Medien, also klassische Medien mit sozialen Medien Hand in Hand und das ist aber schlecht, weil eigentlich Journalismus ja auch einordnen und ein bisschen runterfahren sollte. Und da ein Beispiel, ich finde das Ärgste, was es gab, war Bubi, ich weiß nicht, ob das im Begriff war, nämlich in Wien, in der Wiener U-Bahn, vor 2 Jahren, glaube ich, wurde ein kleiner Hund attackiert von einem Fremden. Der wurde, glaube ich, getreten und der ist dann an seinen internen Verletzungen später gestorben. Es war wirklich Tiermisshandlung. Ganz schlimm. Aber was dann passiert ist, war auch wirklich beeindruckend, weil ich glaube, Österreich hat die Besitzerin von Bubi dann auch zu Hause besucht und das ganz aufgelöst, nachdem ihr Tier gestorben ist und hat dann, ich glaube, sogar ein Video gemacht, weiß ich jetzt nicht mehr, ob es auch Video, auf jeden Fall war das so, Journalismus hat das richtig so ausgeschlachtet, das Boulevard. Und viele User und viele Bürger waren entsetzt und es ist dann auf Facebook, gab es dann diese Beiträge, diesen Zeitungsbeitrag und die Leute haben darunter echt schlimmstens angefangen, so im Sinne von, am liebsten hätten sie Selbstjustiz begangen. Und dann hat Österreich den nächsten Schritt gemacht, dann haben sie eine Slideshow gemacht mit diesen Kommentaren, die halt aufgebracht waren und haben so gesagt, wir zeigen jetzt die argen Kommentare. Und das war aber nicht einordnend oder so irgendwie so darauf hinweisen, dass Selbstjustiz nicht in Ordnung ist, sondern eher, wenn man sich da durchgeklickt hat, dann wäre man am liebsten selbst rausgegangen und hätte diesen Hundequäler quasi gejagt. Und das ist in meinen Augen genau das falsche journalistische Vorgehen, weil wenn ich ohnehin schon sehe, dass wir in so erhitzten Zeiten leben, glaube ich, ist dieses Rücklehnen und Einordnen oder so sagen, Moment, das ist furchtbar, dass dieser Hund umgebracht worden ist, aber es gibt eigentlich eine Polizei und eine Justiz, die das jetzt nachgehen wird. Ich glaube, da gibt es schon mehr journalistische Verantwortung und leider geht es aber stattdessen oft Hand in Hand, dass sich die klassischen Medien und die sozialen Medien eher sogar hochschaukeln.
Ja. Zum Abschluss habe ich jetzt noch eine Frage.
Gerne.
Und zwar, eine Initiative ist ja vorhin schon angesprochen worden, der vier Journalistinnen und des Falter. Es gibt ja aber auch jetzt eine Initiative des Profil, ich glaube gemeinsam mit dem Kurier, der heißt Gegen Hass im Netz. Vielleicht noch drei Worte dazu, was ist das und was?
Es ist eigentlich so ein bisschen organisch gewachsen, nämlich wir im Profil, sowohl ich als auch Kollegen, sind schon seit längerem sehr stark an dem Thema dran. Auch mein Kollege, der Wirtschaftsredakteur Michael Nickbasch, hat zum Beispiel Anzeige gegen Facebook eingebracht. Also es gibt da einige, denen das ein großes Anliegen ist bei uns. Und wir haben dann auch gesehen, dass sich derzeit medial sehr viel tut und haben uns mit dem Kurier zusammengetan. Der Kurier hat nämlich neulich eine eigene Leser, ich glaube, er hat sogar mehrere Leser mittlerweile angezeigt, die einfach hetzerische Kommentare auf Kurier.at oder so Mordwünsche, was weiß ich, geschrieben haben. Und wir haben gesagt, wir sind ja auch quasi im Unternehmen mit dem Kurier quasi verwoben, haben gesagt, wir tun uns zusammen und wir versuchen zwei Dinge. Einerseits Aufklärungsarbeit, weil ich glaube, viele Bürger fragen sich, was kann ich tun oder warum ist das so, also dass wir einfach mehr noch berichten. Und andererseits auch so uns als Medien auch stark positionieren und sagen, na, wir finden das auch nicht in Ordnung. Also dass wir auch eine gesellschaftliche Verantwortung haben als Medien, sagen, das ist nicht die Art, wie wir miteinander diskutieren wollen. Und das ist jetzt noch ein bisschen zu früh, um das genau ein bisschen ins letzte Detail zu machen, aber wir werden zum Beispiel auch eine Veranstaltung machen, wo wir schauen, dass politische Akteure mit ins Gespräch geholt werden und so ein bisschen auch, was die Antwort der Politik sein können. Also da werden wir also einerseits aufklären, klar so Stellung beziehen und aber auch so schauen, dass wir so ein bisschen eine Diskussion herstellen mit der Politik, mit den Plattformen. Ich glaube, es ist dabei auch wichtig, dass zum Beispiel so Unternehmen wie Facebook oder Google sehen, das ist in Österreich einfach ein großes Thema. In Deutschland zum Beispiel gibt es schon sehr viele Gespräche zwischen Facebook und Medien und Staat und so weiter. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir es Österreich auch zeigen. Uns ist das genauso wichtig, damit da einfach der deutschsprachige Raum insgesamt, glaube ich, mehr Druck macht. Weil es ist schon speziell im deutschsprachigen Raum ein hohes Verständnis dafür da, dass Hassrede einfach Konsequenzen hat.
Dankeschön. Okay, damit sage ich herzlichen Dank.
Danke.
Das war jetzt ganz, ganz viel.
Ja.
Herzlichen Dank auch für Ihre Beiträge und für die Aufmerksamkeit. Noch einmal die Einladung, dieses Buch zu erwerben. Sie haben jetzt schon ganz viel gehört von der Frau Brodnik. Es zahlt sich trotzdem noch aus. Zum Beispiel, wie dokumentiere ich denn das jetzt ganz genau? Wie mache ich das? Wird da drinnen erklärt, wirklich auch, dass man dann weiß, was kann man tun? Und auch
die Psychologie wird noch ein bisschen mehr beschrieben.
Und wirklich anschaulich, auch wenn man nicht firm ist im Netz und die ganzen modernen Begriffe, mit denen nicht so vertraut ist, kann man sehr gut lesen und sehr gut nachvollziehen. Also es ist wirklich ein sehr, sehr wertvolles, lesenswertes, besitzenswertes Buch. Das kann ich echt empfehlen und ich habe gar nichts davon, darum darf ich das.
Danke.
Bevor ich Sie jetzt in diesen Abend entlasse, habe ich noch ein paar Ankündigungen. Und zwar sind das die nächsten Veranstaltungen des Kepler Salon. Am Donnerstag, den 30., also kommenden Donnerstag bereits um 19 Uhr, findet ein Kepler-Salon extra extern statt unter dem Titel Richard Tauber Forever. Der Tenor Richard Tauber ist ja in Linz geboren. Es wird dabei sein die Evelyn Steinthaler, Tauber-Biografin, Andrea Biener und Norbert Travöger. Und diese Veranstaltung wird im Nordico Stadtmuseum stattfinden. Und der nächste reguläre Kepler-Salon ist dann kommenden Montag, wie üblich um 19.30 Uhr. Da geht es um ein ebenso sehr spannendes Thema, nämlich wie viel Improvisation braucht die Innovation? Da ist Gast Lukas Zenk, Leiter angewandter Forschungsprojekte an der Donau-Universität Krems. Ja, und da geht es wirklich darum, wenn ich als Organisation Innovation betreibe, was kann ich mir denn da rausholen, zum Beispiel aus den Formen des Improvisationstheaters? Also denke mal was anderes und auch sehr, sehr spannend. Ja, ich lade Sie ein. Fragen Sie sich ein, wann Sie Informationen vom Kepler Salon haben wollen. Dann bekommen Sie einen Newsletter zugesandt oder auch das gedruckte Programm. Der Kepler Salon ist noch bis 22 Uhr geöffnet. Die Frau Brodnik wird noch eine kleine Weile da sein. Sie muss aber dann den Zug nach Wien wieder erreichen. Also entschuldigen Sie sie dann, wenn sie aufbricht, aber Sie können sie gerne auch noch nutzen als Informationsquelle.
Gerne. Ja,
ich sage Ihnen mal ganz, ganz herzlichen Dank für diesen sehr, sehr informativen, spannenden Abend. Und ich sage Ihnen herzlichen Dank fürs Dabeisein, fürs Zuhören, trotz EM, aber ich denke, es hat sich ausgezahlt. Danke und schönen Abend.